Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Weidmanns Heil und herzlich willkommen zur neuen Folge Plan Z. Die erste Folge im November, Folge 7. 7 ist übrigens meine Glückszahl und auch meine Lieblingszahl. Und heute in der Folge trifft der Radsport den Triathlon. Ich freue mich sehr, mir gegenüber sitzt Ruben Zipunke.
Ja, hallo. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, sehr gerne. Lange nicht gesehen.
Ja, schon, ich denke, 2 Jahre her oder so.
Ja.
2018 oder so.
2018 haben wir uns mal kurz in Düsseldorf.
Zufällig, ja.
Zufällig aber nur getroffen, am Rhein.
Auf dem Rad natürlich.
Ja, du warst noch mit einem Kollegen unterwegs, genau. Und das letzte Mal, als ich richtig überlegt habe, war dann 2017 in Chemnitz, die deutsche Meisterschaft.
Ja, das glaube ich auch so mit meinem letztes Profirennen.
Ja.
So ungefähr, ja.
Gut, ich werde dich erstmal vorstellen, den Hörern, damit danke, die danke. Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also Ruben ist heute zu Gast. Er wohnt in Düsseldorf, geboren am 29. Januar 1993, ist also 26 Jahre alt. Und jetzt komme ich schon direkt mal zu deinen Erfolgen. Das fängt bei mir an in den Junioren. Da warst du im ersten Jahr Junioren, Dritter der deutschen Meisterschaften, Straße, 2010 war das. Und bist direkt im ersten Juniorenjahr die Straßenweltmeisterschaft gefahren, in Italien war das. Ein Jahr später bist du dann deutscher Meister geworden, im Zeitfahren, bei den Junioren war das auch. Und du warst Fünfter bei Paris-Roubaix und auch noch 15. im Zeitfahren der Weltmeisterschaften. Und du hattest unzählige gute Ergebnisse in diversen hochrangigen Rundfahrten, international sowie national. Dann bist du 2012 und 2013 beim Rabobank-Team gefahren und 2014 beim Bissell Development-Team. Also es waren deine 3 U23 Jahre. In der Zeit warst du direkt im ersten Jahr 7. bei Paris-Roubaix und bist dann im ersten Jahr zum Beispiel auch direkt die Tour de l'Avenir gefahren, also die Nachwuchs-Tour de France. Hast zum Beispiel in der Zeit auch das Teamzeitfahren mit dem Rabobank-Team bei der Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Und dann 2014 einen richtigen Paukenschlag, die 2. Etappe der Tour of Alberta, also den ersten Profisieg eingefahren und warst dort am Ende noch 3. in der Gesamtwertung. Das hat dir dann verholfen, Profi zu werden. Du bist dann 2 Jahre beim Cannondale Pro Cycling Team gefahren, das heutige Education First Team. Hast in der Zeit auch einen Sieg im Mannschaftszeitfahren mit ihnen eingefahren bei der Czech Cycling Tour. Und bist dann 2017 noch beim Sunweb Development Team gefahren, bevor du dann danach Ende 2017 deine Karriere beendet hast und bist mittlerweile erfolgreicher Triathlet. Aber dazu kommen wir noch später. Wir fangen chronologisch an, ganz vorne, würde ich sagen.
Ja, aber vielen Dank für die Einleitung.
Ja, gerne, gerne. Wir haben gerade im kurzen Vorabgespräch haben wir uns sogar noch ein Jahr früher anscheinend getroffen. Aber das erste Mal, als ich so richtig dich in Erinnerung habe, war in Remscheid-Lüttringhausen bei der Landesverbandsmeisterschaft damals. Im U15 zweites Jahr war das, 2007. Da hat Thomas Schneider gewonnen, damals der deutsche Meister. Auf der Straße auch ein absoluter Überflieger gewesen. Und der ist einfach irgendwann mal alleine weggefahren. Und dann kam es zum Sprint um Platz 2. Den hast du gewonnen und ich war 3. Und somit standen wir dann, also 2. vom Feld und 3. im Rennen. Und somit standen wir dann zusammen auf dem Podium. Und dachte ich erstmal so, oh, wer ist das denn? Kenne ich ja gar nicht. Aber du hast gesagt, wir haben uns sogar schon ein Jahr vorher gesehen.
Nee, ein paar Wochen
vorher. Oder ein paar Wochen vorher.
Ja, rund um Fischeln hieß das.
Oder ja, Krefeld-Fischeln.
Gibt es noch, ja.
Ja, aber du hattest schon gesagt, dass da ich und Thomas wahrscheinlich noch dachten, dass du ein Holländer wärst.
Genau, ich hatte, wie gesagt, ja, damals für eine SG Radschläger, die gibt es auch immer noch, die haben so orangene Trikots und dann Oranje eventuell, ja. Holländer. Und meine Fahrweise hat sich, glaube ich, meine Karriere lang durchgezogen. Also ich bin eigentlich nur von vorne gefahren. Und
aggressiv vorneweg.
Genau, und da habt ihr gedacht, ja, so doof kann eigentlich nur ein Holländer fahren eventuell, wenn man das so sagen darf.
Ja, ja, und ja, so doof war das eigentlich in der Zeit nicht. Du warst ja super stark. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass du uns dann in den folgenden Rennen regelmäßig alle überrundet hast. Also ich habe genug Aufzeichnungen in den Rennen, in den Kriterien hier in NRW, wo ich 2. oder 3. war, wo ich dann den Feldsprint gewonnen habe. Aber sozusagen du kamst schon hinten am Feld jubeln, wo wir in die Schlussrunde gegangen sind, warst du schon hinten im Feld am Jubeln, weil du uns einfach alle überrundet hattest. Also du kamst aus dem Nichts und warst eigentlich direkt NRW und eigentlich auch schon deutschlandweit direkt einer der Stärksten. Und dann bin ich ja damals auf die Sportschule nach Erfurt gewechselt, zum Landesverband Thüringen. Und dann haben wir uns eigentlich nur noch bei den großen BDR-Sichtungsrennen gesehen. Und an eine Sache kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war dann schon im zweiten Jahr Jugend. Das war die Bahndeutsche Meisterschaft in Erfurt, meine heimdeutsche Meisterschaft. Da standen wir zwei gegeneinander im Finale um die Bronzemedaille.
Ach ja, was weiß ich gar nicht
mehr. Einerverfolgung, drei Kilometer Einerverfolgung.
Jetzt, wo du es sagst.
Und ich bin Vierter geworden, also du hast das Finale gewonnen.
Ja, das war, ich kann mich jetzt, das habe ich total vergessen, ich glaube, ich bin Dritter mit der besten Zeit vom Tag geworden.
Ja, ja genau, du bist und im Finale, gebe ich die beste Zeit.
Und das war, wie gesagt, ich meine, Bikehandling auf der Bahn ist jetzt ja okay, würde ich sagen, es ist nicht das Beste, wie Nils Pollitt oder wie auch immer. Oder du, und zwar, ich bin über diese Schaumstöffe oder wie diese Dinger da unten drunter auf der Bahn gefahren und das ist mir ins Vorderrad, so zwischen Gabel und Unterrohr gekommen und das hat mich dann erstmal so ein paar Sekunden gekostet, weil ich natürlich irgendwie doof auf jeden Fall auf der Bahn unterwegs war und dadurch bin ich noch gerade ins kleine Finale gekommen und dann bin ich, glaube ich, nochmal dann die schnellste Zeit vom Tag gefahren, aber Dritter war für mich auf jeden Fall auch damals erfolgreich.
Ja, ja. Also jeder, der schon mal auf der Bahn war, der weiß, einer Verfolgung fährt man einfach alleine Zeit fahren und dann liegt unten auf der sogenannten Côte d'Azur, also dem blauen Ausfahrstreifen, liegen dann im Zeitfahren da immer so Schaumstoffteile, dass man halt nicht drauf fährt, weil das ist nicht erlaubt, weil man sozusagen abkürzt und da bist du drauf gekommen, einmal zur Erklärung. Ja, ich weiß auch, das war damals ziemlich schlimm für mich, weil das war sozusagen meine heimdeutsche Meisterschaft und ich dachte, ich kann direkt die erste Medaille einfahren. Und Finale verloren, Vierter. Ist mir 2 Jahre später übrigens nochmal passiert gegen Moritz Schaffner war das, glaube ich, in Berlin. Bin ich euch wieder im kleinen Finale, bin ich wieder Vierter geworden, also einer Verfolger werde ich nicht mehr in diesem Leben. Ja, und in der Jugend, wo ich mich auch sehr gut dran erinnern kann, da sind wir zusammen die ASFÖ-Jugendtour gefahren.
Ja, U17 war das.
Genau, zweites Jahr U17.
Stimmt, das war auch, da habe ich 2 Etappen gewonnen, glaube ich. Das war schon so mein erster
zur Erklärung,
Achtungserfolg eventuell. Ja,
zur Erklärung, die ASFÖ-Jugendtour ist eigentlich so, zumindest in Europa, wahrscheinlich das größte Radrennen im Jugendbereich, also der 15-, 16-Jährigen. Und da kamen alle großen Nationalmannschaften hin, da waren wir auch zusammen im Team. Ich bin einfach nur mitgefahren und Ruben hat da schon abgeräumt, richtig?
Gesamtzweiter, jetzt erinnere ich mich.
Du warst Gesamtwertung auf dem Podium, oder nicht?
Ja, Zweiter. Und mit ein paar Sekunden hinter so einem Belgier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Martin de Greve oder so.
Ja.
Und ich habe im Schlussspurt auf der letzten Etappe, ging es um Bonifikation, wäre ich Dritter geworden, hätte ich die Rundfahrt gewonnen. Und dann bin ich damals mit Matemo Horic.
Ja.
Bin ich gestürzt im Schlussspurt.
Stimmt, ja.
Und Jan Dieterin, also Grüße an Jan Dieterin, war hinter uns noch. Ja. Der hat mir gleich den Sprint angefahren oder so. Ja. Völlig zerlegt.
Ja.
Ich habe mir das Kahnbein gebrochen, das war mein erster Bruch.
Ja.
Bin noch und Jan ist sogar über die Ziellinie gestürzt und noch Fünfter geworden, weil er mir den Sprint angefahren hat. Oder Siebter, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Das war kein schönes Ende, aber war trotzdem eine tolle Zeit.
Trotzdem auf dem Podium gewesen.
Ja.
Es war auf jeden Fall eine coole Rundfahrt damals, weiß ich noch.
Ja,
und dann sind wir in die Juniorenklasse zusammengekommen. Dann bist du dort im ersten Jahr die Straßenweltmeisterschaften gefahren.
In Ophida, genau.
Genau, und ich bin die Bahnweltmeisterschaft gefahren.
Chino? Nee, wie hieß das?
Wie bitte?
Wie hieß das dann nochmal?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dabei war.
Aber da bist du aus Scratchring gefahren, ne?
Scratch und Madison, ja.
Ja, war doch gut, eigentlich ganz gut, oder?
Naja, ging so. 12. und 13. war ich da. Ich war froh, dabei zu sein, sagen wir es mal so. Ich hatte mir auf jeden Fall mehr eigentlich erhofft, aber dann musste ich anerkennen, dass sie andere Leute auch gut Bahn fahren können. Und dann im zweiten Jahr, dann haben wir eigentlich so ein bisschen was gemacht, was davor noch niemand so richtig gemacht hatte. Wir haben einen Doppelstart gewagt. Also du und ich, wir waren die einzigen beiden aus dem kompletten Jahrgang damals, die sowohl bei der Straßen- als auch bei der Bahnweltmeisterschaft gestartet sind. Das war ziemlich außergewöhnlich. Wir hatten ein bisschen Glück dadurch, dass normal die Juniorenweltmeisterschaften immer zusammen zur selben Zeit ungefähr ausgetragen wurden. Und damals war es das erste Mal, dass die Juniorenweltmeisterschaft mit der Profimeisterschaft am Ende war.
Ja, ich glaube, Pascal Ackermann war auch noch bei der Bahn-WM. Kann das sein? Der ist Sprint gefahren damals.
Ach, das kann sein, ja.
Das kann sein.
Ja gut, dann habe ich
jetzt immer noch Sprint habe.
Vorweggegriffen. Dann hat Ackes auch einen Doppelstart gemacht.
Ja, das zur WM in Kopenhagen damals, das ist für mich echt so ein schwarzes Kapitel. Kannst dich noch dran erinnern?
Ja, du durftest Straßenrennen nicht fahren.
Ja, das war, naja, wie gesagt, es war ein schwarzes Kapitel damals, weil, wie gesagt, ich durfte das Straßenrennen nicht fahren. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der diese BDR-Kriterien eigentlich erfüllt hatte von allen Startern. Also wie deutscher Meister,
ja.
Nations Cup-Rennen gewonnen, bla bla bla. Und vielleicht hing das auch damals mit dem Jahr danach zusammen, ich weiß es nicht, weil wir ja dann
ins
Ausland gewechselt sind. Aber ja, das ist so wirklich einer der Sachen, die immer noch, wo man sich nicht so gerne dran erinnert, sagen wir
mal. Wo man sich einfach ärgert
wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Aber du bist Fünfter oder Siebter?
Ich bin Fünfter am Straßenrennen geworden bei der Weltmeisterschaft.
Ja, das war doch auch schon so.
Du bist da auch mein größter Erfolg, auf jeden Fall.
Ja.
Das war eine coole Sache. Zumal wir, wie gesagt, wir waren eigentlich den ganzen Sommer zusammen, wenn ich mich so recht erinnere.
Frankfurt oder?
Genau,
wir haben sie Haare rot gefärbt.
Ja, genau, Haare rot gefärbt für die WM.
Aus Langeweile.
Wir sind damals zusammen die Bahn-WM gefahren erst. Und vor der Bahn-WM muss man so einen riesenlangen Bahnlehrgang machen, ja, zwei Wochen.
Ja, zweieinhalb oder so.
In Frankfurt oder?
Ja.
Also direkt an der Grenze zu Polen. Wir hatten trotzdem mal ziemlich Spaß.
Ja, hat Spaß gemacht.
Und dann sind wir zusammen den Vierer gefahren. Das ist bei mir ein schwarzes Kapitel zum Beispiel.
Ah.
Weil wir sind dann Vierter geworden. Stimmt. Und ich glaube, im Nachhinein kann man schon sagen, dass ich maßgeblich daran beteiligt war, dass wir Vierter waren.
Quatsch, will ich jetzt nicht sagen.
Ja, aber wir waren halt Vierer. Also zur Erklärung, eine Vierer-Mannschaftsverfolgung zu viert, 4 Kilometer. Und ich hatte zusammen im Viererwahn neben Ruben und mir dann noch der Nils Schomber und
Maximilian
Bayer.
Beide noch schnell unterwegs.
Genau.
Max waren, ist Zweiter oder Dritter geworden bei Six Days jetzt?
Ja, also fahren auch beide immer noch Bahn, fahren auch beide sehr erfolgreich auf der Bahn. Nils war sogar bei der Olympia schon 2016. Und waren auf jeden Fall, also Ruben und Nils und Max hatten auf jeden Fall deutlich schnellere Zeiten in der Einerverfolgung, als ich das hatte. Ich hatte da so 3-4 Sekunden, war ich so langsamer, aber ich war trotzdem der viertbeste Deutsche, sag ich mal so. Deswegen musste ich mitfahren, oder ich wollte auch mitfahren, war schön. Nur dann das Tempo, was sie dann angepeilt haben auf den 4 Kilometern, war ein Tick zu schnell für mich. Zum Glück darf man einen verlieren bei der Mannschaftsverfolgung, das habe ich dann auch zweimal gemacht. Aber leider sind wir dann Vierter geworden hinter Neuseeland. Aber da haben wir uns schon alle geärgert, dass wir die Bronzemedaille da verpasst haben.
Jetzt, wir waren langsamer als der von Ineos, der jetzt den Weltrekord
hat. Ja, genau.
Zum 3 Sekunden langsamer zu
viel. Nee, wir sind 4:08 gefahren, glaube ich, damals.
Oder 4 Sekunden. Oder nee, 6 Sekunden.
6 Sekunden.
Oh, und jetzt muss ich mal vorstellen, was das für eine Leistung ist.
Der Filippo Ganna hat jetzt im Bahnweltcup in Minsk letzte Woche auf der Einerverfolgung alleine 4 Kilometer eine 4:02 gefahren. Also das war wirklich Hammerleistung. Nee, und dann um im zweiten Jahr da bei den Junioren weiterzumachen. Dann sind wir eigentlich nach der Bahn-WM direkt zurück. Sind damals die Rotas Regio-Tour gefahren.
Ach ja.
Da waren wir noch zusammen mit Benjamin Dietrich auf dem Zimmer. Das war auch eine coole Kombo.
Da hatte ich mal das Backtrikot gewonnen.
Genau. Und sind wir von da eigentlich, haben wir den Straßenlehrgang gemacht.
Ja.
Also die Vorbereitung auf die Straßenweltmeisterschaften. Damals in Merdingen, in der Nähe von Freiburg. Und sind dann... Also du bist ein bisschen früher geflogen, weil du das Zeitfahren noch gefahren bist.
Ja.
Und ich bin noch das letzte Bundesliga-Rennen damals gefahren auf der Straße und dann mit den Straßenfahrern rüber. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann gab es auf einmal eine große Überraschung im Meeting, 1 oder 2 Tage vorm Straßenrennen, wo der die 6, die das Straßenrennen fahren durften, nominiert wurden und du warst nicht dabei.
Ja.
Bisschen komisch, aber so war das damals.
Ja, ist mittlerweile abgeschlossen natürlich. Aber es war halt damals, meine Eltern waren auch vor Ort und das war halt schon...
Ja, aber blöd, du hattest halt, ich sag mal, wie du schon gesagt hattest, du hattest alles gerechtfertigt, um diesen WM-Startplatz zu haben.
Ja.
Und dann ist halt einfach jemand anders gefahren. Und ist halt
ja,
blöd,
also die Fahrer sind es ja nicht schuld, das sind einfach dann, denke ich, politische Dinge gewesen, eventuell. Als jetzt auch einfach schon, ich weiß nicht, wie lange her, 2011? Also fast schon.
Ja, es war 2011, ja. Lange her, aber ja. Ist ja normal, dass er sowas immer noch ärgert. Dann habe ich mir aufgeschrieben, eine sehr lustige Story aus dem Jahr war, dass wir beide uns unabhängig voneinander bei dem Rabobank-Team beworben hatten.
Ja.
Und dann wurden wir beide eingeladen nach Venlo damals, um sozusagen ein Meeting mit denen zu haben, um mal zu sprechen, ob das überhaupt passt. Wir wussten aber nichts davon und dachten beide so, ey, wir haben den großen Clou gelandet mit der Rabobank. So, weil zur Erklärung, Rabobank war so zu der Zeit das beste Nachwuchsteam der Welt. Also wenn man da war, da wusste man eigentlich, wenn man jetzt hier nichts falsch macht, kann man Profi werden.
Ja, das war mega Zeit damals.
Ja, und dann sitze ich da in diesem Hotel, ich glaube, ich bin gerade gekommen zum Meeting gegangen, genau. und du kommst gerade raus. Oder so, genau, ich bin rausgekommen und du kommst rein, dann war erstmal so, oh. Ah, okay, du auch hier. ja, cool.
Ja.
Genau, und dann war das auch zu derselben Zeit, wie die Straßen-WM damals war in Kopenhagen, dass wir eigentlich beide unsere Zusage bekommen haben.
Ja.
Und dann waren wir damals beide dann einfach in dem Team. Und wie du schon gesagt hattest, das hat halt beim BDR jetzt für ein bisschen Unmut gesorgt, also für den deutschen Verband, weil die zwei besten U23-Fahrer, sag ich mal so, aus dem Jahrgang sind dann einfach mal für ein ausländisches Team gefahren und nicht für die... nicht für ein heimisches Team aus Deutschland. Ja. Das hat die ja ziemlich geärgert. Aber that's live, BDR. Komm damit klar.
Genau. Ja, aber ich kann mich da noch so dran erinnern, das ist so wie 5 Weihnachten in einem Paket. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. So, als wenn Bayern München oder Borussia Dortmund anruft, ja, wir wollen nicht in der Mannschaft haben. Und die haben es ja dann wirklich genommen. Und das war so, ja, wenn ich jetzt wirklich nichts falsch mache, wenn ich keinen Sturz, keine Verletzungsunglück habe, dann ist man Profi.
Die hatten einfach eine wahnsinnige Quote. Also wenn man einfach
Tom Dummeler, Ron Dennis.
Die kommen alle daher. Und Wilco Keldermann, Danny van Poppel, Dylan van Baarle.
Ja, können wir so weitermachen. Kreuzweig.
Genau, Steven Kreuzweig, genau. Also die haben einfach eine wahnsinnige Quote von Profis. Also die hatten wirklich irgendwie jedes Jahr...
Van Garderen. So.
Ja, auch. Krass. Jedes Jahr waren einfach irgendwie so 4 oder 5 Profis oder aus diesem U23-Team sind einfach jedes Jahr 4 oder 5 Leute einfach zu den Profis gewechselt am Ende des Jahres. Das war auf jeden Fall schon crazy. Wie gesagt, dann habe ich mir ja aufgeschrieben, dass du eigentlich einen nahtlosen Übergang gemacht hattest. Also so erfolgreich, wie du in den Nachwuchsklassen gefahren bist du eigentlich auch dann direkt im ersten Jahr U23 ins Team gekommen und hast dich eigentlich direkt etabliert. Mir ist das zum Beispiel im ersten halben Jahr deutlich schwerer gefallen. Also ich war eher so im B-Programm, kann man sagen, und du bist direkt so, also die Rennen, die damals jeder fahren wollte, war so die Thüringen-Rundfahrt oder die Olympiastour und Tour de Bretagne und so eine Sachen. Und da warst du halt, da konnten halt einfach nur 6 Fahrer von den 20 oder so fahren, die wir hatten. Und du warst eigentlich direkt immer dabei. Ich war immer noch so eher so in der zweiten Reihe. Und hat aber einfach mega Spaß gemacht. Und hatten wir eine sehr coole Zeit da. Ja,
du hast vergessen, wir mussten Niederländisch lernen.
Ja, Niederländisch lernen mussten wir. Das war trotzdem cool. Es ging erstaunlich schnell vor allen Dingen.
Ja, ich weiß noch, dass wir waren da irgendwo Mojaca, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Alicante da unten die Ecke im Trainingslager. Und die erste Woche, ich hatte nichts verstanden. Wir haben uns immer nur angeguckt und immer mit den Schultern gezuckt und so halb gelacht, weil wir kein Wort verstanden haben.
Genau.
Und dann von einem auf den anderen Tag eigentlich konnten wir dann uns dann verständigen.
Ja, das ging echt einigermaßen schnell. Die haben uns natürlich auch nicht zusammen aufs Zimmer gelegt, weil die genau wussten, dann sprechen die nur Deutsch.
Ja.
Die haben uns extra.
Ja, wir waren in den 2 Jahren vielleicht 3, 4 Nächte zusammen auf dem
maximal.
Zimmer.
Maximal. Wir durften eigentlich nie zusammen.
Wir haben immer die Augen verdreht. Ach, schon wieder nicht. Ja. Schon wieder nicht. Ja. Jetzt sprechen wir doch schon langsam Niederländisch.
Ja. Ja. Ja, in einem Jahr konnten wir es richtig gut.
Ja, also aber fließen. Das Jahr war doch eigentlich recht erfolgreich für dich. Bist nicht der deutsche
U23-Meister geworden? Ja, ganz am Ende dann, aber das war ja, ich bin dann deutscher Meister am Ende da geworden.
Und dann bist du noch die Radsport, die WM
gefahren. Die WM bin ich auch noch gefahren. Also ich hatte halt dann zum Ende der Saison eine mega gute Form und hatte ein richtig geiles Jahr, aber wenn mir jetzt vorher jemand an dem Tag gesagt hätte, dass ich da deutscher Meister auf der Straße werde, hätte ich jetzt auch nicht geglaubt. Also ein Top 10 wäre auch schon geil gewesen, aber dass ich dann auf einmal da Meister werde, war dann mega. Und das war dann auch so für mich irgendwie, da bin ich mit so viel Motivation in den Winter dann gegangen, dass ich da auch super hart trainiert habe und dann eigentlich auch ein super gutes zweites Jahr hatte.
Ja.
Aber jetzt, um nochmal auf das Niederländische überhaupt zurückzukommen, in meinem Fall war das zum Beispiel so, dass ich ja damals dann von Erfurt von der Sportschule zurückgekommen bin und dann habe ich eigentlich den ganzen Oktober nur Führerschein gemacht.
Stimmt,
und bin immer zum Holländisch lernen. Ich habe so eine Sprachschule besucht einfach. Und dann dachte ich eigentlich schon danach so, ich kann voll gut Holländisch, die Basics kann ich. Und dann, wie du sagst, haben wir uns getroffen. Erst hatten wir noch so 2, 3 Trainingswochenenden im November zusammen in Holland.
In Papendal.
Genau. Und
Arnhem.
Dann habe ich realisiert, okay, du kannst gar kein Holländisch. Aber wenn man mit denen dann so am Tisch zusammensitzt und
schnell,
man hört nur Holländisch, dann geht das schnell.
Ja. Ja, aber es, ich finde, also ich spreche es immer noch fließend und ich finde es echt toll, diese Sprache zu können. Mega. Kann man sich drüber streiten?
Ob es hilfreich ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall cool, die Sprache zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und fürs Rennen, also wenn man im Feld war und man konnte sich mit Belgern unterhalten.
Ja, immer gut.
Die man fast noch besser verstanden hat als irgendwelche Friesen.
Ja, und ich finde auch, also diese zwei Jahre, es war eine absolute Lebensschule für mich. Also
auf jeden Fall.
So. Ich glaube, danach, also dieses U23-Team war so professionell, das war kein Unterschied zu einem jetzigen Profiteam.
Also ich war ja dann die zwei Jahre bei Canyon Day, weil es ja World Tour ist.
Ja.
Oder wahrscheinlich ist es ja auch schon widerfahren. Aber so wie die Sachen eben bei Rabobank damals von 2012, 2013 organisiert waren. Okay, 2013 gab es ja nochmal diesen Bruch, das ist ja quasi wie ein niederländisches Radnet oder sowas ähnliches.
Ja, kann man sagen.
Aber von der Struktur her war es so professionell. Wir hatten Oktober 2011 hatte ich das Rad bekommen.
Genau.
Ja, und haben mich gefragt, ja Ruben, möchtest du noch für 800 Euro ein SRM dazu kaufen? Ja. Dürfen wir es dir nicht schenken. Deswegen musst du da ein bisschen Selbstgeld für verwenden.
Ja,
so war es halt. Ne? Und das ist mir so danach nie wieder richtig widerfahren.
Ja, Trainingslager, Trainingswochenenden, dann Trainer, dann hatten
Sportpsychologen auch. Ist mir nie danach...
Genau, wir waren eins der wenigen U23-Teams, die einen Bus hatten.
Ja.
Das Rennprogramm war auch eigentlich der Wahnsinn. Also man ist ab und an mal Rennen mit den Profis gefahren, aber ich glaube, was so im Kontinentalbereich, also in der dritten Liga ist, kann man kein besseres Rennprogramm haben. Nee. Es war aber trotzdem ein verrücktes Leben, weil damals ist man ja noch nie geflogen zu den Rennen, wie es jetzt heute der Fall ist. Damals, weiß ich noch, da bin ich immer mit dem Auto.
Nach Breda.
Oder Haseldonk.
Ja, stimmt.
Haseldonk in Breda da in der Nähe, Holland, Nähe, belgische Grenze. Haben uns immer auf dem Parkplatz getroffen.
Und bist du nicht mal liegen geblieben da?
Ja, bin ich einmal
bei Nick van der Leyck oder
nach der Tour de Normandie, ich meinen Blinker nicht ausgemacht oder so, weil ich gegangen bin. Und dann war meine Batterie alle, muss ich ADAC rufen oder so. Muss ich eine Nacht mit meinem Teamkollegen pennen und bin dann erst nächsten Tag nach Hause gekommen. Aber da sind wir einfach so 4, 5, 6 Mal im Jahr so einfach immer 2 Tage in diesem Bus nach Frankreich gefahren, sind dann eine Woche Rennen gefahren und dann wieder 2 Tage zurück so. Und das war total, also es war eine geile Zeit, ey. Im zweiten Jahr war ich dann mittlerweile schon so schlau. Ich habe immer meinen Laptop mitgenommen mit Ladegerät und ein paar Playern, also so wie sagt man, so Controllern.
Ja.
Habe ich mal gezockt dann die ganze Zeit.
Stimmt, FIFA gespielt.
Ja, aber es war wirklich eine krasse Zeit.
Aber die hat uns, also ich merke es heute immer noch, also ich bin jetzt ja im Triathlon angekommen, aber muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, Pete Coyes?
Ja, noch Pete Coyes.
Der war, also kann man sich... Also, weiß ich, 70 Jahre alten, kantigen Mann, der von Deutschen überhaupt nicht bei, also, oder von generell von.
Von Ausländern eigentlich eher so ein bisschen, also jetzt war nicht, also
er
war
nee,
nicht
auch überhaupt zu Dylan oder egal, also er war immer sehr ruppig so.
Ja, na klar, der hat
so
einfach.
Scharfkant, also so wie man sich so einen alten Klassenlehrer vorstellt.
Sich ein Lob von dem zu verdienen war nicht easy, einfach, aber trotzdem kann man ja sagen, dass.
Kippe-Neuker, darf man das sagen?
Ja, kann man ruhig sagen. Könnt ihr mal googeln, was das heißt.
Das hat immer zu uns gerufen.
Ja. Also es war so ein Typ, so als Beispiel, man hat sich als Beispiel einfach nicht, man hat sich nicht getraut, das Rennen nicht zu Ende zu fahren.
Genau.
Weil man dann wusste, von diesem Typen wird man so fertig gemacht, da, wenn ich 20 Minuten Rückstand habe und was weiß ich für Schmerzen, warum auch immer, ich muss das Rennen zu Ende fahren, sonst nimmt er mich nicht mit nach Hause.
Ja.
Das war wirklich so richtig oldschool, alte Schule.
Ja.
Aber war auf jeden Fall eine... Genau.
Ich weiß noch, eine Anekdote, Tour de Lan, ist auch, glaube ich, ein ziemlich großes Rennen bei, also was heißt groß, aber größeres Rennen, und das durften wir als Kontinentalteam fahren.
Ja, war schon ein Profirennen, richtig.
Ja, also ne, ich weiß nicht, damals hat Andrew Talensky gewonnen, der ist auch Triathlet, aber
ja, stimmt.
Alle Profis haben abgekürzt, die im Gruppetto waren, und da war auch damals Pete Coyes, sportlicher Leiter, und hatte damals dem Guy
drin. Guy Verbiss, der Pfleger.
Pfleger. Ja. Dem gesagt, egal wer im Gruppetto ist, die werden da an dieser Kreuzung nicht abkürzen und die quasi einen kurzen Weg ins Ziel fahren, sondern die müssen noch, über Col du Blabla, ich weiß nicht mehr, welcher das war, fahren. Das waren so 50 Kilometer mehr, 2 Stunden oder 3 Stunden gefühlt. Und ich habe nur noch so ein Hupen gehört und dann war das ja das Versorgerauto.
Ja.
Nee, Ruben, da hoch, haben sie nur noch gezeigt. Und dann war ich da ganz alleine 3 Stunden ganz alleine den Berg hochgefahren. Also, aber das hat es hat mich ja doch vor allem weitergebracht dann.
Ja, es hat einen stark gemacht. Ja. Und mich hat das zum Beispiel, ich habe richtig Disziplin gelernt, als ich da war, muss ich wirklich sagen. Und war eine super lehrreiche Zeit, wo man sehr viel mitgenommen hat. Also nicht nur im Radfahren, sondern allgemein fürs Leben, würde ich sagen.
Aber wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, dann, du warst immer der diszipliniertere Fahrer von uns beiden. Und das hat dich auch so weit gebracht. Deswegen bin ich, denke ich, jetzt auch nicht mehr Radprofi, weil ich habe, ich sage jetzt mal übertrieben, ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Talent gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe mich da mal so drauf ausgeholt. Und du, das fand ich mal bei dir so erstaunlich. Du hast immer weiter, du hast da noch ein Prozent gefunden, da noch ein Prozent gefunden.
Ja, aber was ich hier, glaube ich, auch wichtig ist, bei mir zu sehen, ist, dass ich einfach natürlich auch aus einer totalen Radsportfamilie komme.
Ja, klar.
Und das bringt natürlich viel. Also ich sag mal, von mir kann ich ganz ehrlich so sagen, ich hätte auch mal Bock gehabt, mal 2 Stunden weniger zu trainieren oder so.
Ja.
Aber bei meinen Eltern war es auf jeden Fall so, dass die auch gesagt haben, so, Erik, du hast jetzt die Schule gerade abgebrochen.
Ja,
und
okay.
du kannst jetzt hier nicht ein Lotterleben führen. So, wenn du das machst, dann mach das richtig.
Ja.
Und ich hatte auf der einen Seite immer super Ratgeber, natürlich, aber auf der anderen Seite...
Ja, einer der Besten wahrscheinlich.
Genau, und standen die aber auch wirklich hinter mir, aber auch mahnend und haben gesagt, so... Irgendwie, wie viele U23-Fahrer hatten das Glück, sage ich mal, im November oder Dezember auf Mallorca zu überwintern. Das konnte ich halt machen.
Ja, und, stimmt. Ich hatte mal besucht.
Ja.
Da warst du bei BMC dann später.
Ja, genau.
Ich will jetzt deine Chronologie da nicht durcheinander
bringen. Nee, kannst du ruhig machen, alles gut.
Aber das weiß ich noch, da habe ich gedacht, boah, vom Rick, da kannst du auf jeden Fall lernen. Da bist du morgens immer eine halbe Stunde vor dem Frühstück Rad gefahren. Mittlerweile mache ich das jetzt auch.
Ja.
Aber das war so für mich, ja, ich bin halt so wenig Aufwand wie möglich, sage ich mal, um irgendwie im Training voranzukommen. Und du hast halt den maximalen immer, ne? Also quasi, aber, und deswegen fand ich das so eine halbe Stunde vom Rad gefahren. Und das heißt, ich war, glaube ich, 3 Wochen bei dir auf Mallorca. Ja. Und du hast das halt knallhart durchgezogen.
Ja, manchmal bin ich selber beeindruckt, weil ich das schon damals alles gemacht habe. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, so mittlerweile bin ich vielleicht nicht minder diszipliniert, aber...
du weißt, was dir gut tut.
Genau, manche Sachen lässt man auch mal weg. Und es ist halt, glaube ich, wichtig, dass... Damals war das... Manchmal hat einfach der Spaß gefehlt dann dadurch auch, ne? Und das darf halt nicht passieren, finde ich. Und was halt auch bei mir dann ganz schnell immer ins Umkippen kann, ist so, dass man... Ich habe das Gefühl, wenn ich alles für ein Ziel mache... Und am Ende klappt es trotzdem nicht. Dann verliere ich die Motivation dadurch so ein bisschen.
Ja.
Und damals war das irgendwie so, irgendwie hat einfach alles geklappt und immer gingen die richtigen Türen zur richtigen Zeit auf. Und das war sicherlich gut. Sicherlich habe ich da auch hart für gearbeitet, aber das ist schon irgendwie einfach alles gut, so wie es gekommen ist. Ja. Um jetzt dann wieder im Jahr 2013 weiterzumachen.
Hast du Flandern gewonnen?
Ja, aber es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich.
ist ja egal.
Eine Story, die mir da extrem in Erinnerung geblieben ist und wo ich mich gerne daran zurückerinnere und mich frage, wenn das vielleicht anders gelaufen wäre, wie auch deine Karriere vielleicht einen anderen Lauf genommen hätte, ist die letzte Etappe der Thüringen-Rundfahrt. Das war zur Erklärung dazu, wir haben damals mit Rabobank ein super krasses Team einfach gehabt, also wir haben gefühlt alles gewonnen, das ganze Jahr über. Die ganzen Rundfahrten, viele einen Tagesrennen.
Den Kamballe war das Tier überhaupt.
Ja, aber auch Nick van der Leyke hat viel gewonnen.
Ja.
Ich hab ab und an mal ein Rennen gewonnen. Wir hatten schon ein gutes Team, ne? Und es war, wie Ruben schon gesagt hatte, in dem Jahr, in 2013, durften wir noch im Team fahren, weil wir Verträge hatten. Aber es wurde uns eigentlich schon klar gemacht, so, ey, das ist auch das letzte Jahr, wo ihr hier fahren könnt, weil dieses Rabobank-Team soll ein reines niederländisches Nachwuchsteam werden. Ja. Und da hat man halt auch schon gemerkt, man musste, wenn man als Deutscher da gut fahren will, musste man schon 10% besser sein als der beste Holländer, damit man einfach irgendwie eine Chance bekommt.
Ja.
Und wir waren halt immer so gut, dass wir auch die Rennen zum Glück dann fahren durften, mussten trotzdem oft für die anderen arbeiten. Und in der Thüringen-Rundfahrt, die Etappe, die ich gerade angesprochen habe, war es halt genau dieser Fall. Dylan van Baal hatte das gelbe Trikot und wir hatten die Marschroute ganz klar so, das Trikot wird verteidigt heute.
Ja.
Damals kam zur Erklärung, man hat auch nur 6 Fahrer pro Team gehabt. Dann gab es eine Spitzengruppe damals und die ist Ruben reingefahren. Und Ruben war noch irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal 8. oder 9. irgendwie sowas in der Gesamtwertung.
Ja, 6. glaube ich.
Oder 6., also ziemlich gut. Und er ist in diese Spitzengruppe gegangen. Und dann hat die Spitzengruppe irgendwann so 3,5 Minuten Vorsprung gehabt, weil es auch eine ziemlich starke Spitzengruppe war. Und wir haben nachgeführt. Als Beispiel zur Erklärung da auch. Ich habe damals sogar noch um das grüne Trikot mitgefightet in der Thüringen-Rundfahrt gegen Caleb Ewan. Und ich musste zum Beispiel Tempo fahren einfach. Ich musste einfach die Gruppe zurückholen. Und
ich war im gelben Trikot.
Genau, ich musste die Gruppe zurückholen und ab Manuel zum sportlichen Leiter gesagt, ey, Ruben ist doch vorne. Wenn die durchkommen, dann gewinnt Ruben doch die Rundfahrt. Nee, das ist aber nicht okay, Dylan muss die gewinnen. Und dann waren wir beide mega sauer, weil ich auf der einen Seite Tempo fahren musste und sozusagen dich zurückholen musste und auch meine eigene Chance an dem Tag begraben musste, um das grüne Trikot vielleicht zu gewinnen im Sprint. Und vor allen Dingen hast du sozusagen, wenn wir nicht zugefahren wären, hättest du die Rundfahrt gewonnen. Aber das wollten die halt nicht. Die wollten, dass der Holländer die Rundfahrt gewinnt. Und ich meine, Thüringen-Rundfahrt ist wahrscheinlich die größte U23-Rundfahrt neben der Tour de l'Avenir. Vielleicht nicht ganz so viel wert, aber halt ein Riesending.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du die gewonnen hättest, da wärst du sicherlich in dem Jahr schon Profi geworden danach. Ja. Und das ist halt auch so ein Erfolg, der dir auch mal 2-3 Jahre später noch hilft.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall eine Story, die, wie ich gesagt habe, wo man heute noch drüber nachdenkt und sich halt denkt, ey, wenn das anders gelaufen wäre. Ja.
Und das Verrückte ist, zu der letzten Etappe, in den letzten 3 Kilometer gab es einen Sturz und ich war dahinter. Und ich habe nicht die Zeit vom Sieger bekommen und bin dann auf Platz 11 oder so noch zurückgefahren.
Ach so,
ich bin, quasi halb mitgestürzt. Ja. Und Hose kaputt und rolle so übers Trikot. Ja, egal. Trotzdem super Ergebnis. Ja, Ruben, du hast 2 Minuten drauf gebrummt bekommen. Ja, wieso? Ich war doch im Sturz. So, und dann denkst du dir, ja, danke. Danke für nichts für heute.
Genau, also, richtigen Scheißtag einfach gehabt.
Ja, aber das ist halt, das ist Radsport, ne?
Ja,
das passiert natürlich
ist es auch schwer, aber ja, ist halt immer schade, so im Nachhinein, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, damals muss man auch sagen, wir hätten die Gruppe auch niemals alleine aus eigener Stärke zurückgeholt. Damals musste noch die Amerikaner, wir hatten irgendeine Rundfahrt, haben wir denen im Jahr davor mal geholfen. Ja. Und dann haben wir sozusagen die gefragt, ey, könnt ihr uns bitte helfen, die mit zurückzuholen?
Ja, das Verrückte ist, ich bin ja vorne in der Spitzengruppe gar nicht gefahren.
Ja, genau.
Ich hing ja nur hinten drauf, genau, weil ich ja quasi...
Weil du nicht fahren durftest, weil das gelbe Trikot hinten war. Ja.
Und damals, der fährt jetzt bei Education First, Bastana, der Däne. Magnus.
Kort Nielsen.
Der war damals mit in der Gruppe.
Ja.
Und der hat mich auch vorangemeldet. Ja, fahr doch mit, es geht um dein gelbes Trikot. Ja. Weil ich bin halt dann so loyal eigentlich dann wiederum gewesen, wo ich immer am Ende dann natürlich denke, ja, warum bist du ja so loyal gewesen? Es geht um deinen nächsten Vertrag.
Ja.
Und das war auch, denke ich, immer so meine Probleme. Oder nicht Probleme, aber Eigenschaften.
Ja, was heißt, du warst halt, wie du gesagt hast, du warst halt im Endeffekt loyal, was auch sicherlich...
Zu brav, würde ich das
bei
jetzt
Rabobank,
nennen.
Bei Rabobank wurden wir ja auch so erzogen, loyal zu sein und halt die anderen in dem Sinne nicht irgendwie zu verarschen oder zu flicken. Ja. Aber ja, als wir dann halt nach dem Rennen geredet haben und ich dir erklärt habe, weil du gesagt hast, sag mal, wer ist denn hinten eigentlich die ganze Zeit so gefahren? Und ich dann so, ja, ich und Nick und die Amerikaner. Der so, warum fahrt ihr denn, wenn ich vorne bin? Ja, weil wir das gelbe Trikot verteidigen sollten. Es war auf jeden Fall super komischer Tag und eigentlich im Endeffekt Luxusprobleme, weil wir hätten die Rundfahrt so oder so gewonnen dann.
Ja.
Aber naja. Dann bin ich damals dann zu BMC gegangen, bin Profi geworden nach dem Jahr.
Ja.
Und du hast nochmal ein Jahr beim Bissell Development Team gefahren.
Also von Axel Merckx.
Genau, was dann eigentlich kann man sagen, bist du sozusagen von einem besten U23-Team der Welt zum nächsten gegangen.
Weil
damals war das Axel Merckx-Team.
Aber komplett anders.
Ja, komplett anders?
Ja.
Wie war denn das? Erzähl mal.
Ja, amerikanisch halt, ne? Also, hier hast du dein Geld. Die haben schon gut gezahlt damals.
Ja.
Ich glaube, so um die 20.000 Euro im Jahr.
Ich war sehr gut, ey.
Wie war das? Ja, aber es war halt so bis eine Woche vom Rennen Kalifornien oder eine Woche vom Trainingslager hatte ich noch nicht mal das Ticket oder noch 3 Tage vorher noch nicht. Ich habe schon mal das Visa oder hatte noch kein Visa. Wie geht das mit dem Visa? Weil ich bin ja so halb angestellt in Amerika, da brauche ich ein Arbeitsvisa und dann gibt es so ein P1, heißt das, glaube ich, Sportvisa. Und also es war anders, aber auch viel cooler, war einfach der Zusammenhalt vielleicht dann mehr im Mittelpunkt war und Spaß haben. Und da habe ich also so das wieder entdeckt, was so 2013 nicht so spaßig war, würde ich jetzt mal sagen, dass ich super Spaß am Radfahren hatte. Amerika super natürlich zum Radfahren. Tour of California bin ich gefahren.
Ja, ist ein Traum, ne?
Tour of Utah, Tour of Colorado. Bin da auch super Rennen gefahren, also wirklich super Rennen. Vor allem, ich bin immer damals Utah, Colorado. Da bist du nicht damals Utah gefahren?
Utah, die Story habe ich mir aufgeschrieben. Wir waren ja zusammen im Höhentrainingslager davor.
Ja. Ach ja.
Mit Theo noch. Theo mit George.
Ja, der fährt jetzt noch immer noch bei Ineos.
Ja, ich sag mal Sky Ineos.
Ja. Ja, der ist richtig stark geworden.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Naja, das war mit die tollste Zeit eigentlich im Radsport für mich.
Die war auf jeden Fall cool. Also, gerade schon angesprochen. Ich bin 2014 auch damals die Tour auf Utah gefahren. die Rennen in Utah liegen einfach über 2000 Höhenmeter. Also wenn man da irgendwie sinnvoll Rennen fahren will, sollte man halt schon mal mindestens eine Woche, zwei oder drei vorher anreisen, um sich halt zu akklimatisieren.
Sind nicht so welche direkt irgendwie von der Tour de France, 3 Feet?
Ja, Mickey Scherr zum Beispiel vom BMC. Ah, der ist so ein Tier, der kann das machen. Kann ich hätte es nicht gekonnt damals. Und wir haben auf jeden Fall dann zu dritt ordentlich trainiert. Das war eine coole Zeit.
Mit Kettle Evans warst du damals. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal mit dem Kettle Evans, dem Tour de France-Sieger, trainieren gefahren. Das war so für mich so, yo. Es war schon mal toll, mit deinem Vater zu fahren. Ja. So. Klar, im Rennen fährt man halt Rennen, aber so trainieren, fahren. Und weiß ich noch, da sind wir, ich weiß nicht mehr, wie der Pass heißt.
Guardsman Pass, glaube ich.
Guardsman, irgendwie der ist so 25 Kilometer lang auf Höhe. Und ich habe den übelsten Hungerast bekommen.
Ja.
Und ich wollte dich fragen, ob ich einen Riegel von dir haben kann.
Genau.
Und dann bin ich mit dir Führung gefahren und haben wir so ein bisschen...
Wir haben gesteckt, ein bisschen probiert.
Und dann immer gesagt, ey, sorry, Rick, ich muss jetzt anhalten an der Tankstelle.
Ja, seid stimmt, immer das weiß ich auch noch, ja klar.
Ja.
Ja, auf jeden Fall super, super lustig, weil du warst ja, obwohl du in dem Sinne U23-Fahrer warst, trotzdem derselbe Fahrer noch wie das Jahr davor. Wir waren... Jetzt, es war jetzt nicht nur, weil ich Profi geworden war, war ich stärker oder so. Wir waren auf jeden Fall berghoch, hast du mich trotzdem der Abgang in der Rundfahrt. Ja. Aber im Training davor war natürlich trotzdem, dass ich mir gedacht habe, so, ich bin jetzt Profi, da gehe ich jetzt nicht von einem Conti-Fahrer ab. Und das war dann so richtig Genugtuung. So, jetzt hat er Hunger, ist geil.
Ganzen Tag, ich weiß auch, Theo und ich hatten nichts, also ihr hattet ja ein Begleitfahrzeug dabei, wie ein Kennel. Wir haben halt nicht uns getraut, wegen Wasser zu fragen. Ja. So, was eigentlich so verabsurd ist. Ja. Weißt du? Und dann irgendwann, irgendwann kam dann so, er wollte ja nicht auch mal eine Flasche haben. So, ja, gerne, danke.
Ja. Ja, lustige Story. Und wie ich schon gesagt hatte, dann am Ende des Jahres oder ein, zwei Monate später, nach der Tour of Utah, also im Herbst, hast du dann bei der Tour of Alberta die Etappe gewonnen, einen Profisieg eingefahren als U23-Fahrer damals noch.
Schweres Rennen sogar.
Ja, es war auf jeden Fall... ein richtiger Paukenschlag von dir. Bist du auch noch die U23 WM in dem Jahr gefahren?
Ja, die war aber nicht erfolgreich.
Ja, aber trotzdem ist ja trotzdem erstmal wichtig oder cool, nominiert zu werden. Und dann bist du bei Cannondale Profi geworden.
Genau.
Und dann würde man ja eigentlich denken, du bist Profi, ich bin Profi, jetzt fährt man richtig viel zusammen. Aber in den 2 Jahren sind wir gefühlt einfach nie zusammengefahren.
Österreich-Rundfahrt.
Ja, Österreich-Rundfahrt, ja. Aber sag ich mal, wir sind halt eine Rundfahrt in 2 Jahren zusammengefahren gefühlt. Also
das war komisch.
Aufgrund von komischen Rennprogramm, entweder von mir oder von dir oder halt einfach anderen Plänen, hat das dann irgendwie nicht so aufgeklappt, wie man sich das vorstellt.
Ja, wir haben es echt selten gesehen eigentlich.
Ja.
So, man hat sich echt nur U17 oder U19 ganz selten oder U23, wie gesagt, fast täglich gesehen und dann auf einmal, so einmal im Monat, wenn es hochkommt.
Ja, das war verrückt eigentlich. Das ist so dieselbe Frage, die ich Staufi so gestellt habe, so in der ersten Folge. Mit wie vielen alten Teamkollegen hast du eigentlich noch Kontakt? Und das ist mir heute, als ich so mit uns einfach alles so aufgeschrieben habe, diesen Werdegang auch nochmal aufgefallen, dass ich dachte, ey, so von der U15 bis zur U23 hast du den Jungen jedes Wochenende gefühlt gesehen und dann in der U19 und U23 richtig viel zusammen rumgehangen.
Ja.
Und dann wird man irgendwie Profi und jeder denkt sich halt so, ich will jetzt meinen Weg gehen und erfolgreich sein. Und 3-4 Jahre später guckt man darauf zurück und denkt sich so, ey Mann, wir waren gar keine Konkurrenten, so wir hätten einfach zusammenhalten sollen. Und, das ist halt, wenn man jung ist, ist man halt auch so. Ne? Man will der Beste sein. Und das ist auf jeden Fall.
Ich kann mich eine Anekdote noch an Rabobank. Da sind wir so einen Trainingswettkampf gefahren.
Ja, im Trainingslager.
Ja, und ich konnte halt Krafttraining und Radfahren konnte ich überhaupt nicht vertragen. Und ich bin abgehangen worden. Und du hast dich so gefreut, dass ich abgehangen worden bin. Das hast mir das ganze Trainingslager vorgehalten. Ach, oben. Wie schmeckt denn das Frühstück heute? Ja, ganz okay. War nicht sauer? Nee, wieso? Ja, bist doch gestern abgehangen worden.
Das hört sich nach mir an. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der mehr schadenfroh ist als ich. Das ist wirklich das mein...
Also das war halt
andersrum so, kann ich das nicht so gut, um ehrlich zu sein.
Ja, aber es war immer so eine... Es war auf jeden Fall immer so ein Geschmack von Konkurrenz auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall.
Na klar, man ist jung und man will auch... Es war irgendwie erstmal was Besonderes, zu zweit dahin zu gehen. Und dann hat man sich halt, wie ich gerade so gesagt habe, im ersten Jahr zum Beispiel, hast du dich total etabliert. Ja. Und ich war immer eher so im B-Programm des Teams.
Ja.
Und ich würde lügen, wenn ich da nicht gedacht hätte, Mann, ich will auch Thüringen-Rundfahrt fahren. Fuck, warum muss ich jetzt hier Kreispreis-Elite fahren oder sowas in Frankreich? Das war halt dann nicht so cool. Aber das ist halt dieser gesunde Ehrgeiz, den man wahrscheinlich
Ganz ehrlich, den hätte man... den brauchten wir damals.
Ja, also das sollte man auf jeden Fall gehabt haben, ja. Ja. Ja, dann hast du aber bei Kendall damals leider keinen Anschlussvertrag bekommen. Genau. Willst du mal irgendwie erzählen von dem Jahr, woran das deiner Meinung nach gelegen hat?
Ja, es ist halt, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wie gesagt, ich hatte immer ordentliche Schippe Talent dabei. Und das hatte ich auch schon beim anderen Podcast erzählt, aber für mich war das so, es ist halt, die Tür war immer offen. Egal, was ich gemacht habe, ich habe es geschafft. Ja. Und dadurch habe ich, denke ich, nie so diesen richtigen Ehrgeiz oder diese Disziplin entwickelt, die ich jetzt heutzutage schon mittlerweile habe, aber es hat echt lange gedauert. Dazu kam noch Verletzung.
Ja.
Arm gebrochen, 3 Monate kein Rad gefahren.
Ja, bei der Tour de Provence im
Februar. Ja, genau, und ich war richtig fit. Und das ist ganz lustig, an dem Tag, wo ich mir den Arm gebrochen habe, bin ich meine 20 Minuten Bestleistung gefahren.
Ja.
Das waren 455 Watt am Berg, 20 Minuten lang. Und irgendwie 2 Stunden über 400 Watt. Und da hat sich damals noch Andrew Talensky beim Team, hat er, we are still here, what the fuck, man?
Ja.
Und ich war halt richtig, richtig fit. Und ich wusste noch danach, hätten wir uns, glaube ich, sogar begegnet bei den Dridachsen von Westflandern.
Ja.
Und
ja,
ich wusste, boah, ich habe eine Bombenform. Und da habe ich mich einfach sogar drauf gefreut, weil ich wusste, ich habe halt in dem Winter hatte ich viel Scanner, ich bin nach Girona gezogen, habe Two Down Under gemacht, was mich für die Klassiker vorbereiten sollte.
Ja.
Dann war, ich glaube, 2. März oder so, war dann dieser Sturz, Arm gebrochen, wie heißt es noch, Radius und Ulnaris, also Speiche und Elle hatte ich gebrochen im Gelenk, dann sogar ein paar Nerven verletzt. Hätte ihn quasi, also dann bin ich noch die Nacht hier hingeflogen, nach Deutschland, für die OP. Und die Ärzte vor Ort haben gesagt, ja, warum, Herr Zipundke, wieso fliegen Sie noch mit so einem Arm? Da sind Nerven eingeklemmt.
Ja.
Die hätten so durch Kompression, irgendwie durch Luftänderung halt, hätte irgendwas am Arm passieren können, was mir halt die Nerven abgeklemmt hätte. Dann hätte ich das Gefühl im Arm verloren und so. Das ist halt schon, wenn man so einen Nervenstrang durch hat, ist halt schon mal ziemlich blöd. Und das ist mir dann so bewusst geworden, dass der Radsport auch, oder beziehungsweise auch sehr, ja, verletzungs-, oder, also, ja, wie soll man sagen, das ist halt, ich wollte nicht mein Leben dafür
drauf geben. Ja, risikoreich einfach.
Ja, und das halt war so ein bisschen so ein Denk-, also das, ja. Das
hat deine Ansicht verändert.
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, die Gedanken generell über den Radsport, aber ich habe gesagt, ja, ich lasse mich jetzt nicht davon beeinflussen, und hatte ich halt in den drei Monaten, wo ich nicht Radfahren konnte, mich runtergehungert auf 74 Kilogramm, was für mich ziemlich wenig ist. Dann die Wattzahl ging auch immer hoch, also Watt pro Kilogramm wurde immer besser. Da bin ich sogar eine sehr, sehr gute Tour of Britain gefahren damals. Das war so mein erstes größeres Rennen wieder zurück. Hatte durch einen taktischen Fehler vom Gesamtrang 4 oder 5 damals. Da war man eine halbe Stunde hinter dem Sieger damals, weil sich die, weil Cavendish gestürzt war, berghoch, irgendwie an so einem Fan hängen geblieben ist.
Ja.
War halt, okay, jeder hat 2 Fahrer in dieser Spitzengruppe vorne. Warum sollen die anderen 4 Fahrer da hinterherfahren?
Ja.
Und warst nicht das Jahr auch gefahren?
Nee, das Jahr bin ich nicht gefahren, das weiß ich noch. Aber ich glaube, in dem Jahr bin ich die erste Etappe gefahren und bin direkt krank geworden,
ausgestiegen. Ah ja, genau so war das.
Ja, also ich bin direkt ich bin die Nacht vor der ersten Etappe krank geworden und ausgestiegen in dem Jahr.
Ja.
Obwohl das Jahr davor ziemlich gut lief, das war auch wieder so ein Ding bei mir, was ziemlich scheiße war.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich will nicht zu weit ausholen, auf jeden Fall. Ach ja, und dann muss man auch so sagen, 2016 wurde bekannt gegeben, dass die Tour in Düsseldorf stattfindet.
Ja.
Der Start, Grand Départ. Ja. Meine Mutter ist immer noch, war zu dem Zeitpunkt auch Bürgermeisterin, was so für mich dann das absolute Ziel war. Dann dieser Sturz, mich komplett rausgehauen und im Vertragsjahr. Und ich hatte halt dann in diesem Jahr auch nicht den sportlichen Erfolg, der sich eigentlich schon so langsam angekündigt hat. Ich war richtig in Form, ich hatte richtig Bock drauf, ich hatte Bock auf die Tour de France in Düsseldorf. Alle haben mir schon durch die Blume gesagt, ja Ruben, das wird schon, mach ein gutes Jahr, zeig, dass du was kannst. Hab mich runtergehungert, Wattleistung ging hoch, also Watt pro Kilogramm, ich war richtig stark fit. Ja, dann, wie gesagt, keine Vertragsverlängerung und das hat mir halt so richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dann,
ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, glaube ich, am Ende des Jahres mal gesprochen hatten. Und ich so gesagt habe, du Ruben, wie sieht's denn aus bei dir nächstes Jahr?
Ja.
Dein Vertrag läuft ja auch aus. Und du damals in meinen Augen so ein bisschen blauäugig zu mir gesagt hast, nee, die haben mir jetzt noch ein Rad zugeschickt. Das würden die ja nicht machen, wenn die mir keinen Vertrag geben würden.
Ja, und aber die haben auch, also mein Manager damals, mein Fahreragent hat gesagt, ja Ruben, mach dir wirklich keine Sorgen. Ich habe bei der Tour während dir gesprochen, die sagen, ja, das läuft alles. Und dann war schon, ich glaube, es gibt so eine Frist, 30. September oder sowas, da muss das Team, der UCI quasi schon mal sagen, welche Fahrer die hat.
Ja.
Und dann hatte ich eine E-Mail von der UCI bekommen, Withdrawal Room zur Punkte vom UCR Level. Oder irgendwie sowas. Und da war ich schon im Urlaub, oder das war Oktober, ich weiß gar nicht, wann das genau war. Und dann ich so, völlig, also eine übelste Panikattacke. Ja. Wie? Die haben mir eigentlich immer, mein Agent hat mir immer gesagt, ah, mach dir keine Sorgen.
Ja.
Ja. Und da hatte ich ja noch davor das Rad eine Woche vorher vor dieser Frist geschickt bekommen. Vielleicht war es ja auch so geplant und es kam irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht genau den Hintergrund, aber das war so wirklich von der einen auf die andere Sekunde kein Vertrag.
Ja, das ist natürlich bitter, wenn man...
Und das am Ende des Jahres.
Ja, nee, also...
Wo die Teams zu sind.
Wie gesagt, da ist wahrscheinlich dann eins zum anderen gekommen. Erst die Verletzung,
ja.
Dann hat durch die Verletzung natürlich viel Zeit verloren. So eine Saison ist ja auch nicht ewig.
Ja.
Und ja, wenn man dann so ein bisschen, ich sag mal, verarscht wird, in dem Sinne, dass man halt immer gesagt bekommt... Man macht alles gut, alles ist top und es geht schon weiter, dann vertraut man ja auch darauf. Also, wenn die wahrscheinlich im Juli zu dir gesagt hätten, du Ruben, guck mal woanders schon mal, dann hättest du ja woanders geguckt.
Also, von einem Agente, ich habe nie mit dem Team in dem Sinne gesprochen.
Genau, das meine ich ja. Das meine ich aber, dafür hat man ja einen Agenten. Ja. Also, das meine ich aber, wenn du halt dir jemand gesagt hätte oder dein Manager, du, sie wird eng wahrscheinlich, dann hättest du dich ja umgeguckt. Aber so war ja so, ey, cool. Alles easy, ich bleib hier. Kenne du hättest ja auch da gefallen da.
Ja, und, ja mega Team.
Und dann, ist natürlich bitter. Und wie du gesagt hast, dann im Oktober alle Teams voll. Da kriegst du nichts mehr.
Nee, und dann, ja, es war also wirklich, das wünsche ich keinen anderen Sportler. Ich glaube, ihr wart ja so dieses Jahr so ein bisschen mit der Cycling Academy oder Katusha so vielleicht im selben Boot oder was mache ich nächstes Jahr? Aber du hast ja noch einen Vertrag in dem Sinne, aber. Das ist halt so ein Gefühl, ja, was macht man nächstes Jahr, gerade so als Sportler. Dazu muss man sagen, ich habe keine Familie, die ich ernähren muss.
Ja.
Also da die Kollegen, oder Ex-Kollegen, die da noch eine Familie in solchen Situationen sind, ist das nicht einfach. Ne?
Man hat halt eine Existenzangst, klar.
Ja, klar. Also, und ich habe auch gut verdient zu dem Punkt. Ne?
Genau, also man muss halt sagen, man verdient schon gutes Geld, wenn man Profi ist, aber es ist halt auch einfach mal von einem auf dem anderen Jahr, kann es halt sein, dass du dann noch 0 Euro da stehen hast und arbeitslos bist.
War es bei mir dann.
Ja, natürlich. Ich meine, gut, bist das Jahr dann noch danach bei Sunweb Development Team gefahren?
Mit der Aussicht, ins World Tour Team zu kommen.
Ja.
Genau, dann habe ich mir aber bei der Triptyque Mont-Château, das war unser Lieblingsrennen.
Im März ist das, ne?
Ja, das war das absolute Hassrennen von mir.
Ja.
Ja. Es ist halt Belgien, Wallonie und das ist nicht schön da. Natürlich ist es dann nochmal im Frühjahr. Da habe ich gestürzt auch, hatte mir eine Schleimbeutelentzündung geholt, im linken und rechten Knie. Eine Bursitis Patella heißt die. Da war auch sofort. Also quasi in dem Moment, wo ich dann gestürzt war, ich sage, ja, ich kann jetzt wieder 3 Wochen kein Rad fahren, wenn nicht sogar länger.
Und also eigentlich sozusagen hast du
das war, also für mich war dann so der Punkt, ich werde die Tour de France nicht schaffen.
Ja.
Das war ja vielleicht noch so ein Ausblick. Falls ich dann gab es ja diese Regel, dass man Development-Fahrer oder Leute, die schon eine World Tour fahren, nochmal hochzuholen. Aber es war schon eigentlich im Winter vorbei. Und das war halt echt dann vor allem euch, mit denen ich, Nils Pollitt, dich, wie auch immer, Dylan van Baarle, dann bei der Tour in Düsseldorf zu sehen. Als Düsseldorfer, das war so, also ich hatte wirklich zu der Zeit auch Depressionen, ich konnte das einfach nicht sehen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Du hast mir jetzt schon eine Frage weg. Das hätte ich mich auch noch gefragt. Ja, aber nochmal kurz für den Hörer zu erklären, du bist sozusagen von nach 2017 zum Devo-Team von Sunweb gewechselt.
Genau.
Hast gedacht, okay, 2017, ich gebe das allen nochmal eine Chance.
Ja.
Ich bin jetzt im Nachwuchsteam, habe die Chance, in dem World Tour Team nochmal hochgeholt zu werden vom Sunweb, von demselben Team.
Ja.
Trainiere nochmal richtig hart und die Hoffnung wurde dann eigentlich direkt im März beim Anfang der Saison wieder zerschlagen mit einem Sturz und einer weiteren Verletzung.
Ja.
Und wie du dann gesagt hast, wenn dann natürlich das große Ziel die Tour 2017 war in Düsseldorf und dann einem klar wird, oh, das wird jetzt doch nichts mehr. Ja, super bitter, ey. Also eher echt auch tragisch. Also auch so von meiner Sicht natürlich hätte ich, wenn ich es einem gegönnt hätte, so, dann natürlich dir, ne? Neben mir selber auch. Aber. Aber nee, auf jeden Fall klar. Es ist natürlich, wo ich das heute aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, oh fuck, das muss, hoffentlich kann er darüber reden, das ist bestimmt ein richtig scheiß Moment.
Ja, gewesen. Also wie gesagt, ich glaube, als Sportler geht man durch Hoch und Tief und das war ein absolutes Low. Ich weiß nicht, erste Bergwertung, kannst du dich daran erinnern?
In ja, Lauf? Ja, klar.
Das ist 800 Meter von meiner
Wohnung. Da fahre ich oft, letztens bin ich da erst wieder lang gefahren.
Ja.
Da fährt man in diesen
und da war ich, muss dir vorstellen, ich war jedes
Apacher Wald oder so.
Ja, Grafenberger Wald, ja. Zu Rennbahn hoch heißt das. Ich fahre da jeden Tag oder bin jeden Tag, wenn ich mein Training, außer ich bin irgendwie rheinisch gefahren, also flach,
ja,
bin ich da drüber gefahren oder bin drüber zurückgekommen.
Ja.
Und das ist so, ich kenne jeden Zentimeter auf dieser Straße. Also jede Trainingsausfahrt ist halt da drüber gelaufen.
Mhm.
Und das ist halt die erste Bergwertung gewesen, wo man sich dann schon eigentlich so ein Jahr vorher schon irgendwie ausmalt.
Man träumt halt, ja.
Da, ey, da als Düsseldorfer das Bergtrikot da zu holen, das war ja sicher, wenn du da die Bergwertung gewinnst, dann hast du das Bergtrikot.
Ja.
Und ja, also es fühlt sich immer noch komisch an, natürlich da drüber zu fahren, aber mittlerweile
ja,
ist es halt, also es hat mich natürlich alles schlauer gemacht. Und,
akzeptiert die ganze Sache.
Ja, auf jeden Fall, muss man.
Zeit halt alle Wunden, zum Glück.
Ja, aber wie gesagt, es ist, war echt hart, vor allem dann dich und den Nils Pollitt oder wie auch immer hier, die Jungs fahren zu sehen, mit denen ich auch gefahren bin.
Ja, klar, man fährt irgendwie
und man fühlt sich halt so ein bisschen, ja, eigentlich gehöre ich ja auch dahin. So dieses,
ja, klar,
so im Hinterkopf.
Verstehe.
Aber ich wollte eigentlich damals mit meiner Ex-Freundin haben wir ausgemacht, dass wir gar nicht da in Düsseldorf sein werden,
ja,
weil ich das nicht ertragen kann.
Ja, schlau.
Hatte ich gedacht. Aber dann letztendlich hat dann meine Mutter gesagt, ey Ruben, meinst du nicht, dass du musst dem Event an für sich auch eine Chance geben?
Ja.
Auch wenn du nicht startest. Und ich bin dann wirklich dahin und natürlich dann auch an schöne Karten gekommen. Also war auch damals in der VIP und war direkt neben euch. Habe auch sogar deinen Start damals gesehen. Ach, und ja, das tat natürlich super weh,
ja,
aber es war so, ja, man muss es auch so aufsaugen. Das ist ein Event, das muss man gesehen haben. Du bist es gefahren.
Ja. Du warst auch dabei als Zuschauer, aber...
Ja, ja. Na, also klar, aber ich habe ja das Spalier gesehen an Menschen, was, ja, die am Rhein, bei dem Scheißwetter, da, auf gut Deutsch.
Ja, für mich war es übrigens nicht so ein geiler Tag, wie man dachte. Ich war ein bisschen übermotiviert. Ich bin ja gestürzt in den Schaltfahren und habe mir einfach mal einen doppelten Bänderriss in der Schulter geholt an dem Tag. Also ich habe meine Tour maximal beschissen angefangen damals. Aber
na, also du warst ja eigentlich immer ein ganz guter Prologfahrer, also in der Nachwuchsklasse.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall viel vorgenommen. Ja. Also
aber okay,
ich hätte ja nichts, nichts gerissen. Gekommen. Ich wollte nicht, dass ich da geworden bin. Also wahrscheinlich wäre ich da 70. geworden oder so. Aber wäre trotzdem alles okay gewesen. Naja. Ja, dann hast du Ende 2017 oder im Sommer 2017 eigentlich aufgehört.
Ja, deutsche Karriere. Meisterschaften hat, wusste ich schon, als ich meine Karriere
hatte. Ja, im Juni 2017 aufgehört. Und wie war das aufzuhören? War das, ich meine, sicherlich schwer, klar, aber was hast du dann? Hast du einfach andere Dinge gemacht, um dich abzulenken, um mal klarzukommen? Und was waren deine Ziele? Womit hast du dich motiviert?
In der Phase gar nicht. Also da, wie gesagt, da hatte ich echt, das war so mit, ja, meinem, sag mal, jetzt noch jungen Leben meine schwerste Zeit, weil ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich machen soll. Mein Ziel oder mein Traum war es immer, am Champs-Élysées zu stehen.
Ja.
Und das muss man erstmal dann klar werden. Und der Moment, das weiß ich noch, da habe ich das Rad zu Sunweb zurückgebracht. Da wusste ich so, jo, jetzt bin ich kein Radprofi mehr.
Mhm.
Ja, und vorher eigentlich eine witzige Story. Emanuel Garat, ich weiß nicht, ob der
ganz ja, klar, ne?
Super Radfahrer gewesen in der Zeit. Und der war mal sportlicher Leiter von mir damals bei Cannondale. Und da hat er mal gesagt, ja, wo er auch dann entschieden hat, dass er die Karriere beendet, konnte er sein Rad nicht mehr anschauen. Hatte mir so die Geschichte abends beim Bier erzählt. Naja, wie, also viel verrückter, dass du fährst 20 Jahre auf dem Rad und kannst es am Ende der Karriere nicht mehr angucken.
Ja.
Und ich hatte diesen selben Moment, ich konnte mein Rad nicht mehr anschauen.
Ja.
Oder generell Räder haben mir irgendwie so, ja, nee, habe ich wirklich eine Decke drüber gelegt.
Ja.
So, und naja, auf jeden Fall war das dann, war schwer. Ja, Beziehung dadurch auch gelitten natürlich, dann beendet. Damals auch 3 Jahre, glaube ich, war so knapp zusammen gewohnt. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, okay, ich muss was Neues machen. Habe Sportmanagement studiert, das abgebrochen. Dann noch weiter, mehr weniger in die Depression gefahren, weil ich wusste einfach gar nicht, was ich machen sollte.
Ja.
Und letztendlich, meine Eltern haben mich dann aufgefangen, muss ich auch dann ehrlich sagen. Also, da haben die mir echt sehr gut getan. Ja, muss ich einfach nur mal vorstellen, ich habe bis 11 Uhr morgens geschlafen.
Ja.
Habe natürlich von meinem Ersparten gelebt. Man hat ja, wie gesagt, sehr gut verdient zu der Zeit.
Ja.
Aber es war halt wirklich so, ja, also wirklich schon richtige Depressionen gehabt. Und meine Eltern haben da wirklich, glaube ich, mehrere Jahre dran, nochmal dran gegeben, mir da rauszuhelfen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss sportlich, brauche ich eine neue Orientierung. Menschlich brauche ich eventuell nochmal eine neue Orientierung. für Triathlon zum Beispiel, um da schon Richtung Triathlon zu kommen, Triathlon hatte mir immer geholfen. Oder war nicht geholfen, aber sie sagt, ich wusste immer, Triathlon werde ich machen, wenn ich meine Radprofi-Karriere beende. Weil ich, weil Jesa Jalabert gesehen hatte, irgendwie Edge Group Weltmeister, auch wie auch immer, auf Hawaii. Und da wusste ich, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich wusste nicht, dass ich das sofort machen werde. Auch eigentlich nur aus Spaß oder einfach nur ein sportliches Ziel zu haben. Und dadurch habe ich dieses, ne, okay, ich gehe mal morgens zum Schwimmtraining. So ganz, das hört sich total banal an, ne? Aber sagen wir um 10 Uhr beim Schwimmtraining, wo eigentlich normaler Bürger, sag ich mal, der normal arbeitet, keine Zeit für hat, um 10 Uhr morgens beim Schwimmtraining zu gehen, der geht halt um 6 Uhr, ne, weil er halt ein geplantes Leben hat. Und so konnte ich, okay, jetzt gehe ich mal zum 8 Uhr zum Schwimmtraining. Ich konnte natürlich nicht schwimmen. Dann habe ich mich entschieden...
Jetzt professionell, du konntest schon schwimmen, nur nicht schnell schwimmen,
ja. Ja, aber auf jeden Fall, ne, sag ich mal, so diese kleinen Steps habe ich mich halt von Stück zu Stück da rausgeholt. Und meine Eltern haben gesagt, ja, Bruder, dann geh doch mal in den Triathlon-Verein. Und da weiß ich noch, war ich das erste Mal im Triathlon-Verein dann, die halt abends von 19 bis 21 Uhr Schwimmtraining hatten. Und da hat mich einer erkannt. Bist du nicht Ruben Zipuntke, der Radprofi? Ich sage, nee, ich bin extra Profi. Man muss auch erstmal so die Geschichte erzählen. Mhm. Und diese Geschichte kann ich auch eigentlich nicht mehr so erzählen, weil ich die schon vielen Leuten erzählt habe.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber das war dann wirklich so der Moment, egal, ist jetzt ein neues Kapitel. Versuch einfach aus dem Triathlon, dich da rauszuziehen, aus der Miserie. Und das habe ich geschafft, erfolgreicher, als ich gedacht hätte. Mache jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Was ja auch wieder, also ich werde nie im Radsport als Physiotherapeut arbeiten. Ich glaube, die Jungs sind auch gar keine Physiotherapeuten in dem Sinne. Die sind vielleicht nur Masseure. Aber es gibt natürlich auch Physiotherapeuten. Ja, auf jeden Fall war das dann so die ersten Steps. Oder ich habe angefangen mit einem Studentenjob bei Decathlon. So, das ist total banal. Also, ja. Das, ich glaube, du könntest dir das nicht vorstellen. Ne? Also, oder man kann es sich in der Situation nicht vorstellen. So wie, ich war Radprofi, warum soll ich jetzt Regale bei Decathlon einräumen? Ja. Sportklamotten.
Ja, ich meine, für mich ist es natürlich total krass zu hören. Ich höre das ja jetzt auch zum ersten Mal. Klar. Und ich konnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie scheiße war. Aber es ist auf jeden Fall crazy, jetzt das so zu hören. Ich meine, ich kann nur von mir zum Beispiel reden und ich weiß, dass ich ja dieses Jahr eine ähnliche, also nicht, ich kann zum Glück weiter Radfahren und alles, aber ich kann mir wahrscheinlich nur ein bisschen so vorstellen, wie es dir gegangen sein muss, weil dieses Jahr, wenn du dich erinnerst, war es ja auch so, dass ich dann bei der Tour krank geworden bin und aussteigen musste und das war für mich auch zum Beispiel, ich sag mal, im Nachhinein denkt man sich, Junge, du bist krank geworden, das ist menschlich, du bist ausgestiegen.
Ja.
Aber da war das auch so für mich so, fuck, ey, zum zweiten Mal hintereinander jetzt hier bei der Tour raus, das war irgendwie so ein Jahr lang mein Ziel,
es besser zu machen. Du hast schon eine Etappe gewonnen, hast dich gut gefühlt, ne?
Ja, und genau, ich war gut und dann irgendwie so, du denkst einfach so, 2018 war das so, meine Karriere ging immer bergauf, bergauf, bergauf und dann so 2018 kam dieser Tourausstieg und das war dann auch so in meinem Weltbild so, hat das nicht reingepasst und habe ich gesagt, so, ich ändere jetzt mein Leben so, irgendwas habe ich falsch gemacht. 2017 lief super, 2018 lief dann nicht mehr so geil und ich muss was ändern und habe halt härter trainiert wieder und war disziplinierter und dann kam sogar noch die eine oder andere Verletzung, die ich trotzdem irgendwie überstanden habe, habe sogar noch ein Radrennen da gewonnen im Mai.
Und hast du ja Schlüsselbein letztes Jahr?
Ja, Schlüsselbein gebrochen, eine Gehirnerschütterung noch im Frühjahr gehabt und so. Und dann kommst du halt endlich zu dieser Tour wieder nach einem Jahr. Bist erstmal froh, überhaupt nominiert zu sein, weil das ist jetzt auch immer das Erste. Ja,
das ist halt das schwerste Radrennen der Welt.
Genau, und dann kann ich nur so von mir so sagen, so ja, dann dachte ich mir halt so, geil, endlich wieder hier. Ich war auch mega gut in Form. Also ich bin das Mannschaftszeitfahren richtig geil gefahren, die erste Etappe gut, wusste, ich bin da. Und dann habe ich eine Viruserkrankung bekommen, bin krank geworden. Und mir ging es ganz genau so. Also die haben mir erstmal gesagt, du hast jetzt ein Virus, du kannst 3-4 Wochen kein Rad fahren. Leg dich mal auf die Couch erstmal und
du bist kein Rennen mehr
gefahren. Und chill. Und ich bin ja seitdem kein Rennen mehr gefahren bis jetzt. So jetzt ist so bei mir auch der Punkt, so ich weiß, dass es nächstes Jahr weitergeht. Ich trainiere seit 5-6 Wochen wieder mega diszipliniert, weil ich halt mega Bock auf die nächste Saison habe. Ja. Aber so dieser August, dieser September, es war halt wirklich so, ich habe halt PlayStation gespielt und wollte nicht rausgehen, weil ich so auch in meinem Kopf, das kann ich mega gut nachvollziehen. So, ich habe halt, wenn Leonie zu mir gesagt hat, so hier du Rick, komm, lass uns mal rausgehen, was essen. Dann habe ich so gesagt, nee, ich schäme mich so ungefähr. So, ich will nicht rausgehen, ich bin die Tour nicht zu Ende gefahren. Dann meinte sie halt auch so, ey, bist du behindert so, du warst krank. Und da kann sich nicht mal mehr ein Mensch dran erinnern. Das ist nur in deinem Kopf so, ne?
Ja.
Und da kann ich nur zum Beispiel von mir aus reden, da habe ich auch Robert Pawlowski angerufen. Ist ja auch dein Trainer gewesen.
Ja.
Ich habe so ziemlich gesagt, du Robert, ich glaube, mir wird's gut tun, wenn ich mal mit einem Sportpsychologin oder einem Sportpsychologen drüber rede.
Ja.
Ich will jetzt hier kein riesen neues Thema aufmachen, weil das müsste man nochmal in einem extra Podcast besprechen. Ich kann aber nur sagen, dass es da auch so war, dass es wahrscheinlich auch schon so ein Anflug von einer Depression oder sowas war.
Ja, auf jeden Fall. Schon alleine, dass du nie rausgehst.
Genau, so, und dann, ich kann nur sagen, so, und es ist ja total, und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, die mir mal eine komplett andere Sichtweise auf das Ganze gegeben hat und die mich eigentlich aus diesem Loch rausgeholt hat, die diese komplette Tour de France-Ausstiegssituation extrahiert hat und mal gesagt hat, so, ja, hier, pass auf, sieh das doch mal so, du machst ja 2005 schon Sport und du bist jetzt gerade in einem Tal, aber das Ganze ist eine Reise so.
Klar.
Und das ist auf jeden Fall, hat mir das mega geholfen und mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass es mich jetzt viel, viel stärker gemacht hat. Aber um jetzt zum eigentlichen Punkt zu kommen, wo ich eigentlich hin will, das ist ja nur ein Fliegenschiss im Gegensatz zu dem, sag ich mal, was bei dir war das so das Karriereende, dann kommt noch die Tour so. Also ich sag mal, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, was für mich schon super schlimm war, das war ja ein Witz im Gegensatz zu dem, was sozusagen du wahrscheinlich durchgemacht hast. Und
es macht auf jeden Fall Sachen verständlich, ja.
Ja, und das ist halt super krass für mich jetzt gerade so zu hören. Und ich kann mir das total gut vorstellen, wie du sagst, dass du halt dann einfach zu Hause bist und ganz andere Dinge machst, um auf andere Gedanken zu kommen, wo du dann aber auch wieder realisierst, ach fuck, das bringt mich jetzt eigentlich auch gerade nicht weiter. Und dann einfach so wieder dieses, es war bei mir ganz genauso, dieses, ich fahre jetzt um 9 Uhr wieder mit dem Rad mal los, trainieren. Und ich trainiere und danach gehe ich nochmal zum Krafttraining oder so, dass du so diese kleinsten Termine, die total lächerlich erscheinen, dass die dich wieder zurück ins Leben bringen.
Aber ne? Es gibt ja viele Menschen haben Depressionen, das ist ja wirklich ein ernstes Thema. Und ich denke, viele Sportler haben das auch. Oder vielleicht auch gerade Sportler.
Ja, ich glaube, für den Sport ist es prädestiniert.
Ja. Und dann musst du ja wirklich so banale Ziele setzen. Und das hat mich. Und dann Triathlons in 3 Sportarten.
Ja.
Die kannst du über den Tag verteilen. Und dann, so habe ich mich hier wirklich dann am Anfang wirklich da rausgeholt. Und dann habe ich halt einen Studentenjob bei Decathlon gemacht, wo du denkst, also wirklich im ersten Moment habe ich nur gedacht, ich bin deutscher Meister geworden. Also wirklich arrogant irgendwie so mit mir selbst geredet.
Ja, klar.
Was mache ich hier?
Ja.
Ich gehöre eigentlich auf die Straße. Ich muss Sportler sein.
Ja.
Und dann habe ich erstmal, ich denke, wir leben auf jeden Fall in einer Blase als Profisportler.
Ja, voll.
Und da habe ich erstmal gesehen, was die Fans von uns, die vielleicht den Podcast hören, die Nebenfamilie, die 40, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten und immer noch Radfahren, dass das für die viel, dass das ein Luxusgut ist, was wir als anstrengend ansehen, Rad zu fahren.
Ja.
Und das habe ich halt es ist nur ein Studentenjob in dem Sinne, es ist kein 40-Stunden-Job gewesen, aber dass man dann merkt, ja, das ist eigentlich das wahre Leben, das, was ich davor hatte, das war
Luxus.
Absoluter Luxus. Ja. Ich habe in Girona eine Wohnung gehabt,
konnte
rumfliegen, wie ich wollte, war in Japan, ich war in Australien, habe dafür Geld bekommen, habe nie für meine Reise bezahlt, habe nie für das Essen im Hotel bezahlt, alles wurde für mich bezahlt, nachdem ich quasi bei meinen Eltern volljährig geworden bin.
Ja, ja. Ja.
Und das ist halt, was mir dann wirklich dann nochmal eine neue Ansicht auf jeden Fall auch für den Triathlon dann gebracht hat oder geschenkt hat, würde ich das auch vielleicht so nennen. Und wie gesagt, der Triathlon hat mich da sehr gerettet. Dann halt wusste ich, okay, ich muss was mit Sport machen. Wollte erst Sportwissenschaft dann nochmal studieren. Und habe gesagt, ja, einschreiben in die Uni. Vielleicht mache ich erstmal etwas Einfaches, um einfach im Leben anzukommen. Und deswegen mache ich jetzt quasi die Physiotherapie-Ausbildung, die halt echt Wahnsinn ist eigentlich, für anatomische und physiologische Eigenschaften vom Körper erst kennenzulernen. Deswegen rate ich dir auch eigentlich mal, lern mal die Muskeln kennen, wie viele Muskeln man eigentlich im Bein hat oder beziehungsweise da habe ich auch erstmal nochmal gelernt, was ein Sportler eigentlich wegsteckt oder beziehungsweise was wir Radsportler eigentlich machen und das hilft mir jetzt auch im Triathlon zu wissen, ach, wenn jetzt da zwickt, dann ist das, weiß ich, jetzt eine Schulter vom Schwimmen, eine Supraspinatus, irgendein Muskel, Schultermuskel, wo ich vorher keine Ahnung hatte, ne? Aber das geht jetzt auch mit ein natürlich und das ist natürlich auch toll.
Okay, also um das nochmal kurz einzuordnen, wann genau hast du angefangen mit Triathlon dann?
Die Entscheidung kam dann eigentlich schon im Winter 2017, 18, dass ich auf jeden Fall Triathlon machen werde. Dann ging auch die
Und so Beziehung. richtig mal, sag ich mal, im Verein angemeldet
drin. Nee, das war viel später. Das war viel später. Also einfach nur zu sagen,
Prozess von ein, zwei Jahren.
Ruben, du brauchst ein anderes sportliches Ziel. Radsport wird es nicht mehr sein, aber du hast ein Radfahrtalent. Ja. Das willst du nicht verlieren. Es wird Triathlon sein. Ja. Ich habe mich für Triathlon immer trainiert, interessiert. Ich wusste immer, wer Jan Frodeno ist. Ja. Ich wusste, wer Sebastian Lange ist. Und dann war ich der Schritt, okay, dann mache ich einen Ironman. So das Krasseste von den krassen Sachen. Ja. Und da habe ich gesagt, dann im Verlauf des Jahres habe ich gemerkt, okay, sportliches Ziel. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, so ein Ironman, so eine lange Distanz.
Kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube es.
42 Kilometer Lauf, muss man vorstellen, nach 180 Radfahren. Und, naja, auf jeden Fall, das war dann im... Da habe ich eine Neuorientierung auch dann von der Beziehung her gehabt und beziehungsweise war dann da vorbei. Und dann bin ich im April oder Mai bin ich dann zum Triathlon-Verein in Düsseldorf gegangen. Wie gesagt, Schwimmtraining gehabt.
Mai 2018.
2018, ja, okay. Genau. Und schwimmtechnisch.
Du hast dann 2018 die ersten Triathlons gemacht. Also genau. Ich weiß ja von Instagram, dass du dann Duathlon, glaube ich, erstmal gemacht
hast. Ja, in Mettmann,
genau. Und dann hast du direkt gewonnen.
Ja, neuer Streckenrekord. Ja. Aber es ist halt, ich bin halt 8 Minuten schneller Rad gefahren als der Rest.
Ja.
Also.
Ja, aber ist ja trotzdem, ich meine, ist ja.
Im Neandertal sogar, da bist du bei der Tour de France.
Ja, weiß ich, wo das ist, ja. Ja. Und dann hast du richtig losgelegt. Dann. Seitdem machst du regelmäßig Wettkämpfe.
Ja.
Und gibst Gas.
Ja.
Nee, freu mich auch zu hören. Ich meine, gerade jetzt nachdem er. Tragischen und traurigen letzten 10, 15 Minuten hier. Es ist ja dann schön.
Müssen wir die Stimmung heben hier.
Schön zu hören, dass du dann mit dem Triathlon so eine zweite Liebe gefunden hast. Und so aus meiner Sicht auch, also du warst ja eh immer schon, selbst für einen Radsportler, extrem athletisch.
Ja.
Und
ich wurde immer für dick gehalten.
Ja, dann du warst ja immer nur jeder, der
dich mal nackt
gesehen hat.
Bitte?
Jeder, der dich mal nackt gesehen hat.
Stimmt, da bist du ja einer davon.
Ja, nee, auf jeden Fall, du warst einfach immer super athletisch und muskulös, genau. Und ich wusste direkt so, weil du es auch schon, wie du es am Anfang mal gesagt hattest, dieses Drauftreten, Offensive nach vorne einfach gehen.
Ja, das nicht
du warst Karriere halt vielleicht im Radsport begleitet. Nicht immer der taktisch Schlauste, aber du warst halt immer der Stärkste. Also ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht noch Profi, aber du wirst wahrscheinlich, wenn man jetzt rein auf die Watt, auf die Werte guckt, wirst du immer bessere Werte haben als ich und auch gefahren sind, als wir zusammen fahren. Aber es ist halt immer nicht alles im Radsport. Aber im Triathlon ist es halt, ich sag mal, ist ja wie gemacht für dich. So, ja. Also so Zeitverposition, runtergucken und dann geht's ab. Und das, was ich immer so sehe, ist ja auch, dass du die ganzen Triathleten ganz schön Arsch trittst auf den Radstrecken.
Ja.
Leider ist halt noch Schwimmen und Laufen dabei, aber das kriegst du ja jetzt auch ganz gut in den Griff, wie du mir gerade erzählt hast.
Ja, also Schwimmen muss man wirklich sagen, also ich habe, wie gesagt, denke ich, ein Talent für Bewegungen. Schwimmen läuft sehr gut, starten wir mittlerweile auch in der ersten Bundesliga im Triathlon und da lernt man dann wirklich, also die Jungs, die schwimmen halt richtig.
Ja.
Mitteldistanz und Langdistanz kann man da nicht vergleichen. Ja, aber mittlerweile, keine Ahnung, schwimme ich so 23, 24 Minuten in der Mitteldistanz, das ist so 1,13, 1,15 auf den 100 Meter runtergebrochen, also 1,9 Kilometer, das ist halt sehr schnell, also da komme ich auf jeden Fall, bin ich immer einer der Ersten aus dem Wasser.
Ja, das ist schon mal gut.
Und dann als Radfahrer hast du da das Rennen halt in der Hand.
Ja, ja.
Und naja, um halt auf 2018 dann nochmal zurückzukommen, wie gesagt, da habe ich ja auch den Ironman gemacht, beziehungsweise auch 3 Rennen vorher als Vorbereitung, die habe ich auch alle gewonnen.
Ironman Hamburg war das?
Ja, Ironman Hamburg. Damals wollte ich echt den besten Radsplit fahren, aber die Jungs vorne, die Profis, ich bin, glaube ich, die 4. schnellste oder 5. schnellste Zeit gefahren. Ich weiß nicht mehr. 318 Watt im Schnitt über 4 Stunden.
Ja, krass.
Das ist halt, denke ich, schon auch ein Pfund. Aber bin ich leider nicht die schnellste Radzeit gefahren, weil die Jungs vorne, die gewonnen haben, also die Profis, die waren halt in einer Gruppe von 12 Mann, weil es auch ein Duathlon war, weil das Schwimmen ausgefallen war, weil die Alster irgendwie Blaualgen hatte oder so. Da sind die halt quasi zusammen auf die Radstrecke gegangen und 12 Meter Abstand ist halt wie Dirny fahren fast. Hast immer noch Windschatten. Naja, auf jeden Fall war 2018 so erfolgreich und da habe ich mit anderen Trainern geschrieben, also um auch eventuell strukturierter an die ganze Geschichte zu gehen. Und habe denen halt meinen Trainingspeak-Zugang gegeben. Und die haben gesagt, Ruben, mit deiner Trainingsstrukturierung, mit deiner Trainingsbelastung und Trainingsstundenzahl bist du weibliche Jugend B oder A oder also bist du halt irgendwie im Nachwuchsbereich, hast aber startest so, als wenn du schon Triathlon-Profi wärst, also ja. von der Stärke her. Oder schwimmst auch schon so gut. Du kannst, also ich schwimme, wie gesagt, ich würde mich jetzt schon fast als Schwimmer auch bezeichnen, nach dem ersten Profijahr jetzt. Also zu den schnelleren Schwimmern. Mhm. Und wurde mir klipp und klar gesagt, ja Ruben, eigentlich mit den Werten musst du Profi werden.
Ja.
Und du trittst 20, 30, 40 Watt mehr als die Jungs, die ganz vorne sind.
Ja.
Mit ein bisschen Lauftalent, ein bisschen Schwimmtalent kann das wirklich was werden. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich löse erstmal die Profilizenz. Ja. Ein bisschen läuft ein bisschen anders bei der DTU als beim BDR. Man muss 300 Euro zahlen und dann ist man Profi.
Ach krass.
Ja, also du musst nicht irgendwie Nachweis haben. Also
kann ich jetzt auch 300 Euro zahlen und sagen, ich bin Triathlon-Profi.
Ja, mach das. Ist doch cool, Triathlon und Radprofi direkt habe. Ja, und dann...
Aber ich habe das richtig verstanden, dass die Trainer eigentlich zu dir gesagt haben,
die halt in der Szene richtig
sind. Du bist ein Supertalent, aber du trainierst noch wie ein Jugend.
Ja.
Und wenn du jetzt mal ordentlich trainierst, dann wirst du...
Könnte das auch was werden.
...alle mal richtig in Grund und Boden schwimmen, laufen und fahren, ja. Hoffentlich.
Genau, aber dann habe ich zu dem Zeitpunkt meine Ausbildung angefangen.
Ach so, okay.
Und dann waren wir gesagt, ja, ich mach das neben der Ausbildung.
Ja. Ist ja Triathlon zum Glück ein guter Sport, da muss man nicht so viel trainieren.
Nee, gar nicht. Ja, aber dann habe ich halt alles nebenher, was mir immer auch, denke ich, im Radsport gefehlt hat, alles so strukturiert, dass ich halt nur trainiere, Schule, Ausbildung, trainiere. Also Personal Life war ich 2019 selten da.
Ja.
Also dann komme ich vielleicht auf 15 bis 18 Stunden die Woche.
Ach Gott.
Das ist halt nichts.
Ja.
Ich denke auch, wenn ich das nur Radfahren würde, bin ich da C-B-Klassenfahrer.
Ja.
Weiß ich nicht. Oder dem Trainingsaufwand. Deswegen denke ich, wird sich jetzt auch noch in der nächsten Zukunft bei mir noch mal viel verändern. Aber war das ja dann doch 2019, dann, wo ich dann Profi war, sehr erfolgreich mit dem wirklich sehr wenigen Aufwand, den ich betrieben habe. Dazu muss man auch sagen, heißt ja nicht automatisch, wenn ich jetzt mehr trainiere, dass ich besser werde.
Ja.
Vielleicht hilft mir das sogar, dass wenn ich längere Regenerationsphasen habe. Aber wenn man, klar, jetzt mache ich gerade mein medizinisches Praktikum, stehe ich eigentlich nur am Patienten. Das ist halt auch keine Regeneration.
Nee, klar.
Das ist halt richtig Arbeit.
Ja. Ja.
Und du schwitzt da auch richtig, wenn du da als Physiotherapeut arbeitest mit den Leuten.
Glaube ich dir.
Und naja, auf jeden Fall wurde mir gesagt, ja, Ruben, werd Profi. Ich bin Profi geworden. Schwimmen wurde richtig gut. Laufen wurde eigentlich ganz gut. Dann war Heilbronn mein erste Mittel. Beziehungsweise vorher war noch zwei Wochen vorher war Buschhütten. Das ist so hier im Siegerland in der Nähe hier von Köln. Einer der einer der bekanntesten Triathlons hier oder der ersten in Deutschland. Jan Frodeno war eingeladen. Der ist gestartet und dann war für mich, boah, jetzt kriege ich die Chance, so als Neoprofi, sage ich mal,
dich mal zu battlen.
Mich mit Jan Frodeno zu vergleichen.
Ja.
Und der ist nur 40 oder 50 Sekunden schneller geschwommen auf 1 Kilometer.
Ach krass.
Und es war ziemlich kalt an dem Tag. Nee, der ist 1:20 schneller geschwommen, Entschuldigung. Also einmal 100 Meter ist er schneller geschwommen.
Okay.
Und ich glaube, ich bin 1:18 im Schnitt damals geschwommen. Da konnte ich, also mittlerweile ist mein Schwimmen deutlich ist noch mal besser geworden. Aber der war ja, wie gesagt, 1:20 auch vorher aus dem Becken raus. Und es war halt super kalt. Und ich sag mal, ich will den Triathleten nichts vorwerfen. Ich bin jetzt selbst wieder ein Triathlet.
Ja.
Aber wenn es halt ein bisschen kalt ist, dann ziehen sie sich eine Weste an. Wo wir, weiß ich, Lüttich-Bastian-Lüttich oder das oder egal welches Radrennen, haben wir halt nicht. Da sind wir halt mal ohne Weste ein Radrennen gefahren. Ne? Okay, es war auch danach Schluss. Es war kein Laufen danach.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, das ist meine Chance. Bin ich direkt durch die Wechselzone gesprintet, nichts angezogen, im nassen Triathlon-Dress von Ryzen dann direkt auf die Strecke los. Und dann bin ich halt irgendwie 50 Sekunden schneller Rad gefahren als Jan Frodeno. Und kam immer näher und hat mich halt kommen gesehen, weil es so eine Wendenstrecke ist, auf so einer Autobahn. Und ich habe halt gemerkt, der drückt richtig, also wir sind dann Radrennen gefahren.
Ja,
er hat halt gemerkt, ich komme näher. Und da gesagt, ja, wer ist dieser Typ? Eigentlich kann, also Jan Frodeno ist schon einer der besten Radfahrer schon mal von den Triathlon. Und ich kam halt immer näher und dann siehst halt immer Jan Frodeno auf der Gegenwende immer schon so rüber gucken, so, wer ist der Typ? Und das war halt so für mich so, es ist nur noch Peter Sagan vor einem, keine Ahnung, wie das mit dem passt, oder nur noch Chris Froome vor einem oder Egan Bernal. Und das habe ich mir auch dann so gedacht, es ist nur noch Jan Frodeno vor mir. Also ich bin jetzt gerade der Zweitbeste hinter, oder ich bin der Beste hinter Jan Frodeno. Und Jan Frodeno ist halt das Maß aller Dinge im Triathlon. Und das war für mich so eine richtige Motivation, auch dann im Laufen zu geben. Dann kamen wir halt auch in die erste Wechselzone, olympische Distanz war das, also eine 40 Kilometer Rad. Okay, ich als Radsportler habe ich keine Ahnung, wie man in die Wechselzone läuft, beziehungsweise wie man vom Rad springt. Kann das doch eigentlich ganz gut, außer Schuhe anziehen, läuft nicht so schnell. Hatte auch mir keine Socken angezogen, also direkt in den Laufschuh und hinter Jan Frodeno hergelaufen. Und da war ich, glaube ich, so 40, 35 Sekunden nur noch hinter dem. Was halt nichts ist eigentlich, ne? Auf 10 Kilometer laufen. Ja, klar. Und er hatte auch gar nicht damit so gerechnet. Und da gibt es eine auf der Laufstrecke gibt es auch eine Wende im Kreisverkehr. Er ist aus dem Kreisverkehr rausgekommen bei der ersten Mal. Und ich habe halt die ersten 2, 3 Kilometer richtig Gas gegeben. Also bin ich noch nie, glaube ich, noch nie so schnell gelaufen, um dann Jan Frodeno einzuholen, um den einfach nur zu schocken. Ja. Und dann an diesem Wendepunkt, der läuft halt so rum, realisiert, da kommt einer. Ah, scheiße, ist ja schon der Zweite. Da hat er gar nicht damit gerechnet, dass ich komme. Und das war so für mich der Moment, der hatte mich gar nicht auf dem Schirm. Oder keiner hatte mich auf dem Schirm. Ne? Und das ist halt dann schon cool, wenn Jan Frodeno neben einem oder einem entgegenkommt und der stöhnt. Also der stöhnt wirklich so, als wenn er gar nicht mehr kann, wenn er laufen ist. Und das war einfach so für einen Moment so, ja, das habe ich sehr lange vermisst. Also diese Konkurrenz.
Ja, krass, ey. Auf jeden Fall eine krasse Story. Und ich meine, wie du es erzählst, du battelst dich ja nicht mit irgendwem.
Ja, das ist halt Jan Frodeno.
Genau.
Ist halt ich bin halt natürlich nach 3 Kilometern bin ich sowas von in die Luft geflogen wie sonst was. Bin ja, dann am Ende noch Dritter geworden, was für Buschitten. Als Neoprofi, erster Profistart.
Voll gut ist.
Und hinter mir waren Franz Löschke oder Johnny Zipf, die Nationalmannschaft, Olympiasieger, Weltmeister waren im Triathlon, die halt richtig lange im Geschäft sind. Und dann kommt einer, der schwimmt erst seit einem Jahr.
Ja. Kommt aus dem Nix.
Und,
wie damals in U15, da kommst du auch aus dem
Nix. Ja, aber das war halt wirklich so.
Nee, freut mich zu hören.
Also ja, und die Wattleistungen, die sind halt auch, wären nicht sogar besser geworden.
Ja, weil, ja ist doch mega geil.
Also, Triathlon ist halt wirklich, Schwimmen ist halt, also es ist ja alles ausdauertechnisch irgendwie in die Richtung und.
Und du fährst alles eigentlich immer so, also ich stelle mir das so vor, dass du immer so an der Schwelle bist. Du musst halt immer an der Schwelle, bist halt nie so, Radsport ist immer so Sprint. Ja. Easy Anschlag oder dann ganz langer Anschlag und du musst halt immer dich am Limit bewegen, aber nie drüber gehen.
Ja, also auf der Olympischen, da gehst du schon fast ein bisschen drüber, weil es halt nur 10 Kilometer sind.
Ja.
Dann beim Laufen oder beim Beschütten dann eigentlich nur 9 oder so. Aber nee, es hat halt super auch Spaß gemacht. Dann kam dann nochmal dann 2 Wochen später war ich bei der Challenge Heilbronn, Deutsche Meisterschaft, Mitteldistanz, also alles nochmal eine Portion länger, also 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Rad und ein Halbmarathon. Und da war Sebastian Kienle da, Weltmeister.
Kenn ich, ja.
Ja, super, also einer der besten Radfahrer sogar. Und er hatte schon mal irgendwie, ich weiß nicht von wem, aber ich denke auch aus von Jan Frodenos Gegend von mir gehört, dass da kommt ein sehr guter Radfahrer, der kann auch eigentlich ganz okay schwimmen und laufen tut er auch einigermaßen. Und ich kam dann schon als Vierter aus dem Wasser. Also halt, da waren 60 Mann am Start und die machen Triathlon seit 10 Jahren. Und ich komme schon. Und damit hatte ich den Sebastian Kien schon voll geschockt, weil der hatte gedacht, ich komme nach ihm aus dem Wasser. Und habe halt direkt von Kilometer 1 eigentlich mehr oder weniger dann alles gezündet, was ich zünden konnte auf dem Rad. Und habe halt, ich glaube, der Platz 4 auf dem Rad war schon 10 Minuten hinter uns, wo wir dann in die Wechselzone kamen. Wieder, also Sebastian Kien ist halt dran geblieben. Im Halbmarathon hatte ich keine Chance. Und am Ende bin ich dann Dritter geworden bei deutschen Meisterschaften.
Krass.
Wenn ich jetzt hier sagen würde, du bist nächstes Jahr Dritter bei den deutschen Meisterschaften Straße oder wie auch immer, das wird es ja auch, nimm ich, ne?
Also,
das ist halt für mich dann sowas gewesen.
Sag
so,
ich ja.
Ja, geil, dass ich wieder da bin. So. Und dann wurde auch Jan Frodeno auf mich aufmerksam oder auch der Felix Rüdiger, sein Manager. Mittlerweile kann ich auch sagen, Felix Rüdiger ist mein Manager, also der Manager, der Haupt, also der nur Jan Frodeno macht, der greift mir auch ein bisschen unter die Arme mittlerweile und da werden wir jetzt auch so ein Konzept aufbauen, weil ich denke, dass ich im Triathlon noch viel erreichen kann und ich möchte viel erreichen, weil mir das ja, wie gesagt, im Radsport so ein bisschen verwehrt geblieben ist, sage ich mal. Und das wird sich jetzt halt über die Jahre aufbauen, weil Schwimmen tue ich schon sehr gut, Radfahren ist klar.
Mhm.
Und Laufen, das muss ich natürlich über die Jahre entwickeln, aber ich denke auch, dass ich dann irgendwann mal auch sehr gut laufen werde und freue mich auf jeden Fall, da mit den Jungs zusammenzuarbeiten, wie hier Sebastian Zeller aus Köln, Dr. Sebastian Zeller. Hört auch immer deinen Podcast.
Cool.
Soll ihn grüßen.
Ja, liebe Grüße auch von mir. Ich kenne ihn noch nicht, aber wir lernen es vielleicht mal kennen. Also auf jeden Fall geil zu hören. Freut mich, dass es so gut läuft und viel Erfolg für die Zukunft. Auf jeden Fall mehr Erfolg und Glück, als es im Radsport der Fall war, wünsche ich dir. Ja. Du also, hast ja super viel erzählt. Ich wollte noch ein paar Fragen hier eigentlich.
Ach so,
wie ja. zum Beispiel der größte Unterschied zwischen Radsport und Triathlon und so. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwer zu vergleichen.
Ich sag mal, die Triathleten können nicht alles richtig, so richtig gut.
Ja.
Klar ist man irgendwo Spezialist. Also klar, wenn du jetzt einen Schwimmprofi nimmst, kann ein Profi-Triathlet nicht mit einem Schwimmprofi ja. mithalten. Ist ja klar. Nein, aber die Einstellung, ich sag mal, die...
Es ist halt viel mehr Trainingsaufwand für mich von außen, aber man macht viel weniger Wettkämpfe wahrscheinlich.
Genau, es ist halt eher der Weg, ja. würde ich sagen. Okay, du startest bei einem Ironman, aber du musst jetzt halt ein Dreivierteljahr dafür trainieren.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht ist ein bisschen ist der Triathlon dadurch so, der ist mehr gemeinschaftlicher, würde ich sagen. Obwohl das am Ende, also ich meine, es gibt ja wirklich eine Trainings... Ich habe jetzt eine mega geile Trainingsgruppe in Düsseldorf, die mir auch damals auch geholfen haben. Und man sucht sich halt da irgendwie auch Wege, mit denen zu trainieren, mit denen zu laufen, mit denen zu schwimmen. Was gibt nichts Schlimmeres, als morgen 6 Uhr, du bist allein im Wasser.
Ja.
Und da versucht man wirklich auch da irgendwie Zusammenhalt zu suchen. Aber am Ende ist man eigentlich nur alleine unterwegs.
Wie mit den Trainingstieren hier in Köln.
Ja,
da genau. Da habe ich auch mal eine Trainingsgruppe, die mich immer...
Die dann nicht immer zwingen, Rad zu fahren.
Wenn dann André wieder schreibt, 10 Uhr ist Abfahrt, ja. dann muss ich, okay, jetzt muss
wenn
ich...
Wenn 3 Minuten zu spät bist, sind die auch gefahren.
Ja, dann muss ich hinterher fahren. Dann wird es noch schwerer. Dann bin ich lieber pünktlich.
Nee, aber es ist halt, ja, es ist, Triathlon ist da auf jeden Fall komplett fast, ja, es ist echt anders als der Radsport. Radsport finde ich natürlich immer noch eigentlich cooler in dem Sinne, aber der Triathlon tut mir weh, würde ich sagen, ja. an dem Tag. Oder die 3 Tage noch nach dem Triathlon.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber ich kann mich halt noch erinnern an Österreich-Rundfahrt oder wie auch immer. Also ich bin leider nie eine Grand Tour gefahren.
Ja.
Also du bist ja Giro 2-mal gefahren oder so.
Ja, 3 Grand Tours bis jetzt zu Ende gefahren, ja.
Das ist halt von Tag ein, Tag aus nur Radfahren. Das geht halt auch echt auf die Birne.
Natürlich, natürlich.
Und,
aber was sind denn, würdest du jetzt sagen, noch deine größten Ziele im Triathlon, die du so erreichen willst? Sicherlich Hawaii starten.
Ja, Hawaii-Podium-Sieg,
ja.
auf jeden Fall.
Geil.
Ich denke, also klar, radtechnisch habe ich das jetzt schon nebenbei, da vorne mit den Jungs mitzufahren. Ja. Schwimmtechnisch würde ich mich auch jetzt schon nicht Frontpack, aber kurz dahinter einteilen. Also Frontpack ist halt die erste Gruppe, die ja. aus dem Wasser kommt.
Ich habe dieses Jahr geguckt.
Bitte?
Dieses Jahr.
Ja, stimmt, ich habe deine Stories gesehen. Ja, und halt, da möchte ich halt hin, dass ich dann in diesem Frontpack schwimme.
Okay.
Es sind aber halt auch dann schon ehemalige Schwimmprofis, die hier vorne mitschwimmen. Ja. Also klar, Jan Frodeno kann richtig geil schwimmen, aber Patrick Lange, der schwimmt auch gut.
Wir sind aber auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Du bist
nein,
ja
noch gar deswegen. Ich bin ja 26, deswegen, wenn ich mir noch 10 Jahre gebe und so alt bin wie Frodeno,
ja.
der 38, glaube ich, ist. Und naja, auf jeden Fall Hawaii vorne richtig mitmischen, auch auf der okay. Mitteldistanz nochmal richtig mitmischen. Und deswegen wird sich jetzt auch in der Zukunft nochmal viel ändern, dass ich da konzentrierter rangehen kann. Auch sponsorentechnisch und weil es halt kostet, also Triathlon, das ist ein Unterschied. Wenn du einmal ein Rad gekauft hast, hast du ein Rad. Aber eine Triathleten kaufen sich nicht irgendein Rad. Okay, Radsportler mittlerweile auch nicht mehr. Aber die kaufen sich da mal ein Straßenrad, weiß ich, Canyon mit Ultegra DR2 Scheibenbremsen, was 6.000, 4.000, 5.000 Euro kostet. Dann nochmal ein Zeitfahrrad, was 12.000 Euro kostet. Dann nochmal noch eine Hawaii-Reise, die 15.000 Euro kostet. Plus Training, plus Trainingslager, da ist man auf jeden Fall an einer hohen Summe. Das macht Triathleten aus.
Das hatte ich noch, das würde mich jetzt noch interessieren. Aber im Triathlon, wie ist das? Man hat ja seine eigenen Sponsoren,
ja.
aber wie viel sind da richtig gut verdient, dass man sagt, also ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man gut ist, dann kann man sich auch dumm und dämlich verdienen und ist richtig geil vorne dabei, aber das sind dann auch nur 2-3 Hände voll.
Ja, also ich sag mal, Jan Frodeno, da brauchst du über die Zukunft keine Sorgen mehr machen. Also der verdient, gedacht. Also generell, ich denke, in dem, wenn man so Kaliber Jan Frodeno, Patrick Lange,
ja.
Sebastian Kiener spricht, da die haben schon ihre Millionen auf dem Konto.
Ja, verdient auch, ja.
Aber wenn man jetzt schon, so ich sag mal, auf das ist die Spanne ist da halt extrem. Also ich meine, wenn ich nächstes Jahr, sage ich mal, so an die Existenzgrenze so von 25.000 Euro komme, dann bin ich happy.
Ja, ja.
So, wo du sagst, dafür unterschreibe ich keinen Vertrag.
Ja.
So, ne?
Ja gut, aber wie gesagt, du musst ja dabei, es hätte mich jetzt immer interessiert, aber in deinem Fall ist es ja auch so, dass du in deine Zukunft investierst dann, ne?
Ja,
ich sag mal, du machst es ja dann, um besser zu werden und vielleicht in 3 Jahren bist du der neue Jan Frodeno und dann lachst du über die 65.000 Euro. Ich sag mal, ich klopfe auf Holz, ist der beste Fall, so, weißt du?
Ja, aber es ist halt auch, wie gesagt, immer ein Risiko, ne? Und das ist halt jetzt, das habe ich halt immer noch so im Kopf so ein bisschen. Das ist jetzt so genau die Sache, wo ich mir dann sage, okay, mache ich das Ding nochmal richtig?
Ja.
Also die physiologische Stärke habe ich, die Wattwerte, die fahre ich in die Richtung jetzt schon. Oder wenn nicht sogar mehr. Und klar, das Laufen muss natürlich viel besser werden, stabiler werden. Habe ich vielleicht nochmal eine Verletzung dadurch, weil wir nicht mehr laufe, weil wir es nicht gewöhnt sind als Radfahrer. Aber ja, das sind halt alles so auch immer dann Fragen. Aber wo ich denke, wenn man jetzt alles mit dem Konzept angeht, mit dem Plan, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, wie auch immer, 2 Jahre noch mal 2 Jahre lang Mitteldistanz. Nächstes Jahr starte ich bei den Weltmeisterschaften von, also The Championship heißt die, das so von The Challenge, von so einem Veranstalter quasi, deren Haus-Weltmeisterschaft. Und da starte ich nächstes Jahr zum Beispiel. Ne?
Cool.
Und das sind halt auch dann so Sachen, okay, das muss man, also da kannst du auch nicht einfach so an den Start gehen.
Nee, du planst es ja vorher, natürlich.
Ja, und du musst halt, also du musst richtig fit sein, weil die Jungs, die kommen von der Kurzdistanz. Kipchoge hast du wahrscheinlich gesehen.
Mhm.
So, was der Kipchoge auf 10 Kilometer läuft, oder im Marathon laufen die Jungs auf 10 Kilometer. So, ne? Und ja, ein bisschen langsamer, aber es ist halt, da sind jetzt einfach so Sachen, okay, wenn ich das gehe, dann gehe ich auch zu 100% den Weg. Und das ist jetzt so gerade so für mich diese Schnittstelle, wo ich sage.
Du bist gerade in der Situationsfindung, mache ich es komplett oder bleibe ich da, wo ich jetzt bin, okay.
Genau, ja.
Ja, bin ich mal gespannt, was deine Zukunft sich da ergibt bei dir. Ich habe hier noch 2 Fragen aufgeschrieben. Die werden jetzt, also kannst du sogar übergreifend machen, das würde mich interessieren, sogar. Egal ob Radsport oder Triathlon. Du hast ja gerade so euphorisch eine Jan Frodeno-Story erzählt, die auch geil war. Bester Moment der Karriere bisher?
Bester Moment? Oh, das ist schwer. Radsport oder Triathlon?
Ja, das mache ich ja übergreifend. Kannst ja vielleicht den Tag, wo du dich am liebsten dran zurückerinnerst. Kann ja auch der Tag sein, wo
das
du...
Das sind eher Phasen, würde ich eher sagen.
Okay.
So an Amerika auf jeden Fall,
ja.
Wo wir damals auch unterwegs waren.
Die Bissell-Zeit oder 23.
Genau, weil man war von allen Sorgen frei und man wusste, man wird Radprofi.
Ja,
wenn man Radprofi war, ups, jetzt, jetzt muss man dran arbeiten. Nee, aber das so, diese Phase, da kurz davor, vor dem Durchbruch, sag ich mal, die World Tour.
Okay.
Und dann, wie gesagt, Profisieg natürlich, aber Triathlon genauso oder einfach... Ist halt die Phasen, ja. Jetzt zum Beispiel, es bewegt sich jetzt viel. Das ist auch eine tolle, spannende Phase. Natürlich auch mal eine schlaflose Nacht dabei. Aber letztendlich ist es ja auch irgendwelche Gefühle, die man annimmt und
sicherlich.
Die Sache auch spannend machen.
Ja, ja gut, schlechtes am Hund kann ich weglassen. Ich glaube, das haben wir schon besprochen.
Ja, ausführlich erklärt.
Kommen wir zur ersten Rubrik heute. Normalerweise heißt die ja Radsport verbessern, aber weil du heute zu Gast bist, nenne ich die Triathlon verbessern.
Triathlon.
Ein Vorschlag, der die Triathlon-Welt richtig verbessert. Jetzt hast du die Chance.
Also im Training oder?
Ja, allgemein. Es kann alles sein. Also jetzt in meinem Podcast war das ja auch bei
mir. Die Sachen nie zu ernst nehmen. Triathleten nehmen die Sachen immer sehr ernst.
Ja?
Ja. Also zum Beispiel, es gibt so Fragen, ja, wenn ich nüchtern...
Dann wäre ich da falsch,
ey. Also das hast du wahrscheinlich schon 5-mal gehört, aber ja, wenn ich jetzt nüchtern fahre, darf ich da Milch in den Kaffee tun? Sowas, also... Oder mit Visier trainieren, also mit dem Helm,
ja,
dann Visier.
Ja, schon.
Boah, da denke ich auch, Jungs. Oder Trainingslaufräder. Fahrt doch nicht immer. Also ich fahre auch gerne mit Carbonlaufräder. Okay, jetzt gerade habe ich auch selbst keine Trainingslaufräder. Aber solche Sachen halt, ne? Und ja, auch die Sache einfach ein bisschen mit Spaß. Also klar, Spaß ist immer dabei, aber so ein bisschen lockerer werden, ja.
Okay, lockerer werden ist ein guter Tipp. Ich glaube, da wäre ich ziemlich falsch, ey, mit meiner. In meinem Galgenhumor würde ich da nicht gut ankommen bei den Triathleten.
Ja, nee.
Gut, dann beantworte ich auch mal eine Hörerfrage, die für diese Folge ist an mich gerichtet worden, wie mein Trainingsalltag aussieht. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, dann erzähle ich mal meinen Trainingsalltag und jetzt Ruben als Triathlet kann er mal seinen erzählen, dass man das vergleichen kann. Ich würde einfach mal anfangen. Ja, mein Trainingsalltag ist eigentlich relativ easy erklärt. Ich stehe auf, frühstücke, das ist so... momentan zwischen 7 und 8:30 Uhr, je nachdem, ob davor noch irgendwie es ein langer Abend war oder ich früh ins Bett gegangen bin, sag ich mal. Und dann versuche ich immer so zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Rad zu sein.
Ja.
Dann fahre ich halt Rad, je nachdem, was auf meinem Plan steht. Das kann, ich sag mal, in der normalen Trainingsphase wird das wahrscheinlich irgendwas zwischen 3 und 6 Stunden sein.
Ja.
Und dann mache ich meistens danach noch ein bisschen Core-Training, ein bisschen Dehnen oder so wie momentan jetzt im Winter, habe ich es mir halt auch wirklich oft angewöhnt, mindestens 2-3 Mal in den Kraftraum zu gehen,
ja,
da was zu arbeiten. In der Saison, wenn halt die, ja, die viele Rennen sind, dann ist man nicht ganz so oft im Kraftraum, aber dann macht man halt auch viel Core und Dehnen. Das mache ich ja alles in Köln direkt am Olympiastützpunkt, das ist ja bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Und ja, das ist eigentlich mein Trainingsalltag. Ich komme dann wieder, esse was und dann mache ich Mittagsschlaf oder chill und hole meine Freundin von der Arbeit ab und trinke nochmal einen Kaffee oder will jemand essen oder was weiß ich. Aber eigentlich aufstehen, frühstücken, aufs Rad und dann kommt man irgendwann wieder und dann beginnt der Tag.
Ja.
So, jetzt kannst du im Triathlon mal erklären.
Ja, aber eine Frage. Das zum Beispiel jetzt, das kann ich auch direkt überleiten machen, aber dann so diese Zeit zwischen, sag ich mal, 16 bis 19 Uhr. Da wusste ich nie, was ich machen sollte. Hast du das nicht?
Ja, das ist schon oft so. Aber mittlerweile mache ich ja einen Podcast und mache ich da Recherchearbeit.
Was Recherche?
Nee, ich hab echt, mittlerweile muss ich sagen, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch ganz oft, gerade wenn man so in Mallorca war.
Zum Beispiel. Ja, das macht man.
So. Du, also, wie wir gerade drüber geredet haben, so Mallorca, man hat sicherlich eine super geile Trainingszeit da,
ja,
aber man hat einfach kein Leben. Ne? Also man geht irgendwie so als junger 18-, 19-Jähriger nach Mallorca, trainiert da und alles ist geil, aber man isst halt dann irgendwie abends irgendwas und guckt halt Fernsehen, aber man sieht seine Freundin nicht. Wenn man jetzt Single ist, will man ja auch mal eine Frau oder so sehen, das sieht man da auch nicht so. Ne? Da, im Winter ist da nichts los. Ja, das ist alles nicht so easy. Mittlerweile, wie gesagt, hat sich das geändert? Ja, jetzt wirklich, ich hole Leo von der Arbeit ab oder ich mache was mit Freunden. Oder ich bin auch echt auch oft froh, wenn ich einfach nur mal nach dem Training Mittagsschlaf mache, ein bisschen Fernsehen gucke oder einfach irgendeinen alltäglichen Scheiß erledige. Das ist so, das habe ich ja in dem Podcast mit Leo auch schon gesagt, wie gut ich mich fühle, wenn ich nach dem Training noch irgendwas erledige. Lass es irgendwie mein Rad putzen sein und dann noch einkaufen gehen. Dann fühle ich mich so, Alter, ich habe heute richtig viel erledigt. Ja. So, ne? Das ist so. Ja, man führt ein sehr sorgenfreies Leben als Sportler, als Radprofi und man kann das gar nicht so, ein normales Leben kennt man einfach gar nicht, so dieses normale, wenn ich mich am Wochenende mal mit Freunden treffe, die normal arbeiten und dann irgendwie so am Wochenende Halligalli machen, dann sage ich, ja, ihr habt's gut, ich muss morgen wieder trainieren, aber dass die halt irgendwie die ersten 5 Tage in der Woche kein Leben hatten, sondern einfach nur auf Arbeit waren und dann...
Ist das auch gerechtfertigt.
Genau.
Also auf jeden Fall.
Da darf man das. Das sieht man aber so, ich nicht. Ich sitze halt auch oft um 14 Uhr hier und bin fertig mit meinem Tag, ne?
Ja, ich kann mich noch einen Spruch von einem guten Kumpel erinnern. Da habe ich irgendwie mal geschrieben, oder nee, habe ich gesagt, boah, endlich Wochenende. Da war ich halt Radprofi. Ja. Dann hat er gesagt, Ruben, du hast jeden Tag Wochenende.
Ja.
Wo du denkst, ja, okay, stimmt.
Ja.
Jeden Tag... Samstag leben, so vom Radsportler.
Auf jeden Fall. Wir haben es schon gut. Wir haben es schon gut.
Genau. Ja, was ich trainiere. Momentan, wie gesagt, bin ich auch im Praktikum, medizinisches. Ansonsten halt 7 Uhr Nüchternlauf oder nüchtern Radfahrt oder Schwimmen. Dann 7 Stunden oder so in der Praxis. Und danach nochmal Radtraining. Lauftraining, also kommt natürlich aufs Training an, aber halt immer morgens und abends eine Einheit. Versuche eigentlich dann immer noch im Praktikum, wo ich jetzt bin, nochmal so eine halbe Stunde aktiv im Fitnessstudio oder in deren Trainingsfläche dann nochmal so reinzubringen, ob es Rudermaschine ist oder wie auch immer, oder nur Stabi-Training. Aber sag ich mal, jetzt momentan sind es so um die, jetzt ist es November, 18, 20 Stunden, was im Vergleich vom Triathlet
nicht viel ist.
Überhaupt nicht viel ist. Und zum Beispiel laufen, ich laufe vielleicht so 20 Kilometer in der Woche, 25, wenn es hochkommt.
Ja.
Da, das ist, glaube ich, läuft ein Jan Frodeno schon, hat das am Dienstag geschafft oder am Mittwoch. Ja, also da muss ich auch nochmal die Umfänge auf jeden Fall, müssen da höher werden. Aber
klar, ein Ironman. Das ist spannend zu hören. Ich meine, Jan Frodeno steht ja nicht 7 Stunden noch in der Arbeit zwischendurch.
Nein, das also, halt auch jetzt Sachen,
das kann man jetzt nicht vergleichen, Zukunft, was du so sagst, ne? Aber das ist halt. Also ich habe durchaus Respekt vor, wenn ich höre, dass du vor der Arbeit schon ein Training absolvierst, dann arbeitest, da sogar noch eine Mini-Einheit involvierst und dann danach nochmal trainierst. Also wie du sagst, da kann ich mir vorstellen, dass du 2019 Privatleben gleich null hattest. Ne?
Ja, also jetzt, also meine Freundin, die sich halt 2-mal die Woche, ne? Also halt, sie hat auch jetzt auch ein Praktikum, aber ist halt...
Schwierig.
Es ist halt wirklich echt schwierig gerade, deswegen denke ich, dass ich in der Zukunft da noch auf jeden Fall was dran ändern werde, aber... gerade wenn ich mit diesen Zielen, also sind ja auch jetzt nicht so niedrige Ziele.
Nee, nee.
Und wie gesagt, da denke ich, habe ich mit dir das erfahrenste Team an meiner Seite, wie ein Felix Rüdiger.
Ja, sehr cool.
Ich denke auch, dass ich, wenn die Finanzierung steht, dass ich dann auch nach Girona mir ein Apartment suche, um da auch vielleicht sogar richtig sässig zu werden, nicht immer am Pendeln bin und dann auch wirklich da vor Ort in der Trainingsgruppe dann trainieren werde.
Geil.
Also das kann ich mir vorstellen, ob es dann passiert, ist immer eine andere Frage. Aber ja, einfach da diesen Schritt nochmal zu gehen, zu sagen, ich riskiere es, ich gehe diesen Weg. Ja.
Ja, cool. Bin ich gespannt. Nächste Rubrik, Ratgeber für den Nachwuchs im Triathlon. War das so ein richtig guter Tipp, den man Nachwuchstriathleten geben kann? Gibt es überhaupt Nachwuchstriathleten? Bestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ist eigentlich, Deutschland hat da auf jeden Fall echt ein Luxusproblem.
Ach krass.
Also diesen,
ja, okay, ja, natürlich jetzt auch wahrscheinlich so ein riesen Boom. Dadurch,
dass ja, generell natürlich.
Also, Gewinner.
Viele Deutsche sind ja im Triathlon ganz weit oben und ich denke mal, die Bandbreite in Deutschland ist ja riesig und ja, was soll man, also so, Schwimmen ist damit das Wichtigste, weil im Schwimmen kannst du definitiv das Rennen verlieren.
Okay.
Und deswegen denke ich, früh schon darauf zu achten.
Dann, Technik vor allen Dingen im Schwimmen wahrscheinlich.
Ja, vor allem, zum Beispiel, da komme ich halt, ne, ich habe halt eine Ausdauer, da kann ich da viel mit wegmachen. Ja. Mittlerweile ist auch in Technik echt gut, aber am Anfang konnte ich da echt immer mit viel...
krass.
Ja, mit, wie soll man sagen, ergänzen oder ja, darauf ausweichen über meine Ausdauer. Naja, auf jeden Fall denke ich, das Schwimmen ist mit das Wichtigste und da auf jeden Fall stabil zu werden, sicher zu werden.
Okay, also Nachwuchs.
Und Laufen. Ja, alle kurzen Rennen werden im Laufen entschieden. Okay. Also was, wenn ich dir sage, was die laufen, da denkst du dir auch, ja, das laufe ich vielleicht 500 Meter oder so. Ah. Oder ich selbst, das laufe ich nicht. Also das ist halt echt Wahnsinn.
Krass. Also Nachwuchs, schwimmt und lauft.
Ja, bitte.
Wahrheit oder Pflicht?
Wahrheit oder Pflicht? Ja, immer Wahrheit.
Was ist deine schrägste Angewohnheit?
Meine schräg... Oh, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Du warst schon... Ich habe halt auch überlegt bei dir, aber mir ist auch so... Du warst manchmal schon ein schräger Typ, wenn wir zusammen auf dem Zimmer waren. Ne? Ich meine, ich auch.
Ja, die Sachen hast du jetzt ja nicht hier erzählt. Ne?
Aber, ich weiß, was war... Du hast immer... Mumford & Sons hast du immer
hör ich
hoch
immer noch.
Und runter
gehört. Bitte nicht, also wenn das jetzt die Leute hören und die kennen mich, die werden jetzt, höre ich immer noch, absolute und Fan.
Was war noch immer? Your Radiohead war auch immer ganz vorne dabei.
Ja, klar. ja, Musik generell finde ich ganz interessant. Ja. Aber ist jetzt nicht schräg, würde ich sagen.
Nee, nee. Vielleicht sonst irgendeine Angewohnheit, die du hast, irgendwas Essenstechnisches oder Schlafenstechnisches? Du warst immer so mega müde morgens, weiß ich, glaube ich, noch. Du kommst immer schwer aus dem Bett.
Komme ich immer noch.
Ja.
Vor allem, wenn da irgendwie Frühtraining ist. Mittlerweile ist es echt besser geworden, aber...
Stimmt, du warst so ein richtig, kamst gar nicht aus dem Pushen, das weiß ich noch.
Ich glaube, wenn ich jetzt schräg bin, ich weiß noch, WM damals, nicht Ufida, Ponferrada, wo Kwiatkowski auch damals
gewonnen hat. Ja.
Kann ich mich noch dran erinnern, da waren wir ja mit André Greipel auch damals. Da war ich ja dann U23 WM gefahren. Und er meinte, kam er zu mir, Ruben, du hast Radrennen immer noch nicht gelernt. Ja, und du kennst André, ne?
Da ist André aber auch so geil, ne? Das liebe ich an dem, der ist
ja,
so. Und der hat auch kein Blatt vor den Mund, ne?
Ja, und ich bin den ganzen Tag in der Spitzengruppe rumgefahren, war ich so mit einer der Favoriten auch für das Rennen, weil ich ja auch in Alberta so stark war und das war ja nur kurz danach noch mit Höhenluft quasi trainiert und meinte, ey Ruben, du weißt immer noch nicht, wie du Radrennen zu fahren hast. So, und jetzt willst du Radprofi werden. So, und dann dachte ich, so, und das hat mich meine Karriere lang begleitet. Was mich auch, denke ich, zum Triathlon gebracht hat. Dieser Stursinn dann. Also, ja, ich fahre jetzt. Ist doch, ich fühle mich cool, wenn ich, weiß ich, Rick Zabe am ersten Berg abhängen kann und der verflucht mich, weil ich ihn am ersten Berg abhänge. Aber Rick kommt dann auf Kilometer 160 an mir vorbei und sprintet mich ab. Also so bin ich halt Radrennen immer gefahren.
Ja,
also in der Situation, situationsbedingt habe ich mich immer übelst stark gefühlt. Boah, jetzt hänge ich die gerade alle ab. Boah, das Rennen ging halt noch 100 Kilometer weiter.
Ja, taktisch nicht klug, aber das finde ich so geil an André, der ist einfach, der macht das ja da auch nicht, um einen runterzuziehen. Der will ja eigentlich einem helfen, aber das ärgert den so, dass er zum Beispiel bei dir dann wahrscheinlich gesehen hat, ey, der Junge ist so stark, der könnte Weltmeister werden. Warum fährt der so dumm? Das regt ihn dann so auf. Und dann hat er aber, sag ich mal so, anstatt irgendwie dann zu dir in einen normalen Ton zu kommen, hat er dann mal so einen flapsigen Spruch auf dem Lippen. Das ist so geil bei André. Das ist ja auch immer, ist derselbe bei Nils Pullet immer noch bei uns. Ich meine, Nils fährt taktisch richtig gut, aber der hat manchmal auch so Tage, wo der dann einfach so mit dem Krawallhammer drauf losgeht. Und dann ist er ganz genauso. Und dann ist Nils auch einfach so, ja, nur weil du wieder leiden musstest, was soll ich machen? Also, ja, ich würde, also mit dir und Nils zusammen in der Spitzengruppe will ich auch nicht fahren, das kann ich euch sagen, ey.
Ja, wenn der Nils, ich bin mal gespannt, wenn der zum Triathlon kommen würde, okay, jetzt Schwimmen, Laufen, glaube ich, ist jetzt nicht seine Disziplin.
Ja, aber im Zeitfahren, ey, wird er.
Ey, aber wenn
aber der, ich glaube, der ist ganz gut im Radsport aufgehoben, der alte Körperklaus, ey.
Ey, wenn der mal Rad fährt, ey, ich glaube, der bringt da 400 Watt auf die Waage für 4 Stunden.
Ja, das ist gar kein Problem bei dem, glaube ich. Also der ist wirklich eine richtige Maschine.
Ja, und ja, also klar, Geraint Thomas hat sogar mal gesagt, wenn er seine Karriere beendet, will er den Ironman in Wales machen.
Ja, André hat ja auch gesagt, wenn er hier in dem Podcast, wenn er aufhören will, dann will er einen Ironman machen.
Ja. Ja, der läuft auch ab und zu. Ich sage immer bei Strava, dass der da ab und zu mal so läuft.
Der läuft auch gut. Der läuft echt. Der läuft nicht schlecht.
Ach, wusstest du, dass Victor Campenaerts vom Triathlon gekommen ist?
Das sagt einiges über Victor Campenaerts aus. Ich will jetzt den Triathlon-Sport am Ende nicht zu nahe treten, aber.
Ich kenne ihn jetzt nicht als Fahrer überhaupt nicht.
Ich mag den super gerne. Nicht. naja, egal. Wir haben echt lange gequatscht. 1:40 haben wir schon. Mal. Das ist mit Abstand der längste Podcast, aber hat auch richtig Bock gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und war schön, dich mal wiedergesehen zu haben nach so langer Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch richtig cool.
Ja, man muss echt dazu sagen, ich bin hier reingekommen. Du hast gerade noch mit Fabi, richtig?
Genau. Fabi ist der Mann, der hier alles im Hintergrund macht, Ton bearbeitet, der das alles okay ist. Beim Besenwagen auch, ne? Der ist beim Besenwagen auch, genau.
Und wir haben vielleicht so 3 Sätze gewechselt und sind dann in den Podcast übergegangen. Das war so,
glaube ich. Das ist aber auch meine Taktik, weil das war zum Beispiel bei meinem Papa auch so, da hat er einfach so, der wollte alles von mir wissen, was ich ihn jetzt gleich fragen werde, und ich habe so zu ihm gesagt, du, das ist nicht der Sinn von einem Podcast. So, ich will, dass du authentisch antwortest. So, so auch als wir haben ja schon 5-6 Minuten vorher gequatscht ein bisschen, da habe ich auch schon mal gesagt, nee, erzähl mir das gleich im Podcast, nicht jetzt, Ruben. Weil, so, das ist so, weißt du, das ist immer, ja, das muss halt authentisch rüberkommen. Ne?
Ja, cool. Klar, ja, wenn das einfach so runterplappert.
Ja. Nee. Also ich glaube, also ich war eine richtig geile Folge. Ich fand es, mir hat richtig Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und wie gesagt, wir haben uns ja nie so ausgetauscht gehabt nach meinem Karriereende.
Das erste Mal. Jetzt bleiben wir ein bisschen besser in Kontakt.
Auf jeden Fall. Vielleicht gehst du mal mit mir mal schwimmen.
Ja, nee, das wird nichts, glaube ich.
Hattest du nicht mal so eine Challenge gemacht mit deinem Personal Trainer, so Reifen wechseln?
Reifen wechseln, ja, aber schwimmen nicht. Ach, Arne ist schon fit, den schlage ich nicht in so vielen Dingen. zwei Dinge sind da übrigens noch offen von. Das ist Weitsprung. Und Tischtennis, glaube ich. Ja. Also Arne, wenn du das hörst, das müssen wir auch noch machen.
Also ich lade euch zum Triathlon ein. Und dann kann ich den einen anderen beraten und dann...
Ja, danke. Ach, das wollte ich auch noch sagen. Wenn du Sonntag nichts vorhast, kannst du gerne hier auch zur Ausfahrt der Trainingstiere kommen.
Ja, gerne.
Mit deinen Triathlon-Kollegen von mir aus auch.
Ja, aber die bringen alle Visiere mit.
Das ist nicht schlimm. 11 Uhr ist der Abfahrt.
Nimmst du ab.
Am Radstadion. Könnte aber schon um 10.30 Uhr da sein. Gibt dann schon ein bisschen was. Cool, dann jetzt 3. Versuch, die Folge zu beenden.
Ja, machen wir.
Danke dir.
Ich habe dir zu danken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren für Sie Zubenre Punkte und C. Grabel. Ciao, ciao.
Genau, ciao.
An dieser Stelle seid ihr es gewöhnt, dass noch eine lustige Sprachnachricht kommt. Leider habe ich die aber nicht zwischen Ruben und mir. Von daher will ich euch einfach einen Witz erzählen. Dieser Witz ist eigentlich von Markus Krebs. Treffen sich zwei und der eine sagt zum anderen, sag mal, wie heißt denn du? Sagt der, Peter. Sagt der andere, du, das ist mir zu lang, ich nenne dich einfach Peter. Hahaha.